Mit etwas Glück kommt man halt mit dem siebten Tag weiter. Wenn wir es nicht verlieren, wird da irgendwas drinnen.
Wenn man ankommt, oder wir ankommen.
Ja, genau. Also den Einstieg einmal sehr schnell. Der siebente Tag beginnt, also der Christian Rosenkreuz und auch die anderen sind alle gut ausgeschlafen. Er steht um 8 Uhr eben auf, verirrt sich ein bisschen in den Gebäuden. Man frühstückt, sie bekommen einen goldenen Stein verliehen, weil sie sind jetzt der Ritter vom goldenen Stein. Da stehen die bekannten Worte, bei denen wir gestern das letzte Mal hängen geblieben sind. Auf der Vorderseite ist eine Abkürzung, die bedeutet, die Kunst ist die Dienerin der Natur. Auf der Rückseite, die Natur ist die Tochter der Zeit. Ich gehe jetzt nicht mehr darauf ein, sonst kommen wir wirklich nicht weiter.
Nicht die Dienerin der Zeit, sondern die Tochter.
Die Tochter der Zeit. Nein, die Kunst ist die Dienerin der Natur und die Natur ist die Tochter der Zeit. Und jetzt geht es darum, dass sie sich auf die Heimfahrt machen, also per Schiff wieder zurück zum Schloss. Es sind ja jetzt einmal 6 Schiffe übergeblieben, weil das 7. Schiff mit dem Königspaar ist schon zurückgefahren. Das ist ja schon am Vorabend zurückgefahren. Also es sind noch 6 Schiffe über. Dazu kommen 6 Schiffe, die der Alte, also der Herr des Turmes, des Olympischen Turmes, der letztlich irgendwo im Hintergrund diese ganzen Prozesse überwacht hat, der hat also auch 6 Schiffe, also sie fahren insgesamt mit 12 Schiffen zurück. 12 Schiffe, die alle beflaggt sind mit den 12, also mit den Tierkreiszeichen. Jedes der Schiffe hat ein Tierkreiszeichen zugeordnet. Und das Schiff, auf dem der Alte und Christian Rosenkreuz fahren, trägt das Zeichen der Waage. Also im Zeichen der Waage fahren sie zurück. Das Meer ist ganz ruhig, es geht also recht friedlich und schnell dahin, die Fahrt. Und nach kaum 2 Stunden Fahrt sehen sie bereits am Horizont an die 500 andere Schiffe auftauchen, die ihnen entgegenkommen. Also die kommen vom Schloss 500 ungefähr. Also eine sehr große Zahl. Die Zahlen sind natürlich auch nicht zufällig. Also die 5-Zahl spielt eine Rolle, mit der 5-Zahl ist immer der Mensch irgendwo in Verbindung. Also es ist namentlich auch der Ätherleib des Menschen, das ist der 5-Stern, mit dem hat es wohl etwas zu tun. Bitte?
Die
Nullen bedeuten immer eine Steigerung. Also Null schreibt man nicht umsonst wie ein Ei. Es ist so, wie wenn aus einem Ei was Neues herausschlüpft. Also das heißt, wenn ein 5. Zustand neu aus dem Ei herausschlüpft, dann ist das was anderes, als wenn's nur die 5 steht. Die steht ganz am Anfang. Wenn sie auf eine höhere Stufe kommt, ist sie die 5, die aus dem Ei geschlüpft ist. Und wenn es noch höher ist, dann ist noch ein Ei dazu. Also dann ist es bereits ein 3. Entwicklungszustand. Also 500 würde heißen, dass das bereits 2 Zustände vorher durchgemacht hat, die wieder ins Geistige gegangen sind und dann kommt jetzt wieder ein neuer 3. Zustand heraus. Und da sind wir jetzt irgendwo. Das sind nur so leise Andeutungen, die drinnen sind. Also die Null, das werden wir jetzt wieder nicht mehr aufpassen, dass wir nicht zu weit wegkommen. Die Null kommt ja von den Indern, die an sich die arabischen Ziffern übernommen haben. Nur die Null gab es dort nicht. Null gab es bis jetzt noch nirgendwo. Die Null haben die Inder erfunden sozusagen, haben dadurch ja die Mathematik im Grunde revolutioniert. Also was tät man ohne die Null? Wir hätten kein Dezimalsystem, nichts. Wir wären noch bei den römischen Ziffern oder was Vergleichbaren. Also unsere ganze Mathematik wäre nicht denkbar ohne diese Erfindung der Inder, die für die aber ganz selbstverständlich ist, weil die Null ist das Nichts. Und das ist der Ursprung von allem. Und daher, wenn ich die Welt mathematisch in Zahlen erfassen will, war für die Inder immer klar, alles kommt aus dem Nichts heraus und alles verschwindet auch wieder ins Nichts hinein. Weil die Inder, also, hatten ja von Anfang an diese Lehre, dass ein Kosmos aus dem Nichts entsteht, sich entfaltet, eben aus dem Ei herausschlüpft, aber wieder vergeht, ins Nichts hineinfällt. Und dann geht er in einen rein geistigen Zustand, der normalerweise nicht mehr beobachtet werden kann, auch nicht für Menschen, die geistig den Blick geöffnet haben, außer sie sind sehr, sehr hohe Eingeweihte, weil da geht es in Weltebenen, die höher sind als das, was man gemeinhin als die geistige Welt bezeichnet. Überhaupt den Bereich des Nichts, der Leere, den kann man überhaupt nicht wirklich beschreiben. Man kann nur sagen, von dort kommt alle Schöpferkraft. Und man kann es eigentlich erst erhaschen, wenn ein schöpferischer Impuls halt aus diesem Nichts herauskommt. Und was dann geschaffen wird, das kann ich erfassen. Das kann ich feststellen. Aber die Schöpferkraft selber lässt sich im Grunde nicht beschreiben. Man kann nur sagen, sie hat die Kraft, alles zu erschaffen. Aus dem Nichts heraus, bis ins substanziell-stoffliche hinein. Also das heißt, auch das, was wir heute als Materie bezeichnen, hat dort seinen eigentlichen Ursprung. Und dem kommt ein bisschen sogar die Physik nahe heute, indem sie ja gerade im Bereich der Quantentheorie feststellt, was wir heute Atome, Elementarteilchen und dergleichen nennen, das sind nicht Dinge, die einfach schlechthin existieren, sondern die ununterbrochen aus dem Nichts heraus entstehen und wieder vergehen. Wenn so ein Atom oder zumindest ein Elementarteilchen durch den Raum fliegt, angeblich, strahlt durch den Raum, dann ist es nicht so, dass sich das durch den Raum bewegt, sondern es entsteht und verschwindet. Es entsteht und verschwindet. Es entsteht und verschwindet. Es entsteht und verschwindet. Für uns schaut es so aus, als würde es sich da fortbewegen. In Wahrheit ist es ein ununterbrochen aus dem Geistigen herauskommen und wieder ins Geistige verschwinden.
An derselben Stelle gibt es auch, dass ein Teilchen verschwindet.
Ja, auch, ja. Auch im Prinzip auch. Der Punkt ist, dass das Ganze aber niemals mit hundertprozentiger Sicherheit vorhergesagt werden kann, sondern nur mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit, weil theoretisch auch dieses Teilchen, das klassisch betrachtet diese Bahn nimmt, könnte ohne weiteres auch da auftauchen. Dann hat es halt leider nicht diese Bahn genommen, die wir wollen.
Die nimmt auch die Schwingung von uns auch noch
auf.
Ne?
Ja, also es ist...
Und dadurch kann es durch diese Veränderung, die dann auch eine Emotion auslösen kann, eben eine
absolut
bewirken.
Absolut, und das geht bis ins Materielle hinein.
Das kann auch da einen Heilungsprozess eigentlich auch bewirken bei
zum
den
Beispiel.
Menschen, weil eine Erkenntnis, ein neuer Weg oder ein neuer Bereich,
ja,
erschlossen worden.
Ja, das absolut. Absolut.
Aber ich will jetzt nicht von dem sprechen, weil ich nur noch was
glaube. Ja, ja. Nein, es ist, also das ist sozusagen dieses Urgeheimnis, das die Inder mitgebracht haben, dass eigentlich alles immer aus der Null, aus dem Nichts heraus entsteht und in dieselbe verschwindet. Und das eigentlich in Wahrheit ununterbrochen. Es gibt zwar diese großen Zyklen, wo ein ganzer Kosmos entsteht und verschwindet, aber im Kleinsten ist es genauso. Also auch dort passiert das ununterbrochen. Und die Kraft, die das schafft, aber ist dem Ich vergleichbar. Unser Ich ist halt noch schwach, aber es ist dieselbe Kraft. Die ist diese Kraft, die aus dem Nichts heraus schafft und wieder ins Nichts hinein verschwinden lässt.
Ja, und wie halt diese 12 Boote, also dann 500, wie die auch die wahrnehmen, eigentlich ist ja auch. Als Botschaft, als Freunde, oder das ist ja auch interessant.
Ja, es ist jedenfalls eine freundschaftliche Begrüßung, weil es kommt ja dann mit den 500 Schiffen eben auch geleitet vom prächtigsten aller Schiffe, auf denen kommt ihnen das Königspaar entgegen, das ja schon Vorabend eben zurückgefahren ist zum Schloss.
Schön.
Also sie werden empfangen, ganz, ganz herzlich, und gemeinsam fährt man dann eben zurück über das Meer, durch die Meerenge durch in den See hinein und von dort dann zum Schloss, wo sie schließlich landen. Und was ich schon erzählt habe, also der Christian Rosenkreuz ist eben auf dem Schiff mit dem Zeichen der Waage, er fährt mit dem Alten und er sagt, ja, wir wurden wahrscheinlich dazu auserwählt, weil wir beide die Alten sind und heute den langen Bart und die grauen Haare haben. Aber es gibt auch noch eine Besonderheit, sie sind gekleidet in weiße Gewänder mit einem roten Kreuz drauf. Also wie eine, und sie tragen also auch eine schneeweiße Fahne mit einem roten Kreuz. Das ist wichtig. Oder ist das auffällig, erinnert zum Beispiel ein bisschen an das Templerzeichen. Und auch das ist nicht ganz zufällig, weil der Rosenkreuzer Impuls entstanden ist im engeren Sinn. Im weiteren Sinn kann man sagen, es ist eine Geistesströmung, die man schon sehr, sehr weit zurückverfolgen kann. Es ist die Geistesströmung, die Aufgabe hat, mit Hilfe des Geistigen die Erde umzuarbeiten. Also die ist aber ganz wesentlich mit dem Christusimpuls auch verbunden, einerseits, aber andererseits eben auch mit der Kainsströmung. Der Kain gilt immer so als der Böse, aber der Kain ist eben auch der nicht nur in der geistigen Welt schwebt, sondern die Erde umarbeitet, eben die Feldfrüchte anbaut. Und nicht nur das nimmt, was ihm die Götter von oben schenken, sondern aus eigener Kraft der Erde etwas abbringt. Und das ist die eigentliche Menschheitsaufgabe. Nicht, weil wir sind berufen dazu, selbst Schöpfer zu werden. Also nicht nur die Schöpfung entgegenzunehmen, sondern Mitschöpfer zumindest zunächst einmal zu werden. Und das heißt, einen eigenständigen, freien, schöpferischen Impuls zu entfalten. Und die Erde ist der Ort, wo wir das können. Die Erde ist daher mit Absicht auch der Ort, der in gewisser Weise, naja, sage ich, von den Göttern verlassen ist, vielleicht zu stark ausgedrückt, aber wo ein Freiraum gegeben wurde, sagen wir so. Also gerade die regelrecht fortschreitenden Götter zwingen uns zu nichts. Sie führen uns auch heute nicht mehr mit der Strenge, wie das einmal in der Vergangenheit war. Also seit der Zeitenwende wird immer mehr darauf gebaut, dass der Mensch aus Freiheit heraus die Impulse, die er schöpft, verbindet mit den Impulsen, die eben geistig im ganzen Kosmos liegen, und dass er sie bereichert, diese Impulse. Also dass er etwas schafft, was mit dem verträglich ist, aber was völlig neu ist auch. Und jeder einzelne individuelle Mensch. Und dafür steht die Rosenkreuzerströmung. Dafür standen zum Beispiel im Großen und Ganzen nicht die, oder zumindest nicht viele der gnostischen Strömungen, die es zur Zeit des Urchristentums gab, die standen nicht dafür. Die haben die Erdenwelt eigentlich als die Böse angesehen, haben sogar die Schöpfergötter, die Elohim und namentlich Jahwe und so weiter, als die bösen Götter angesehen, weil sie diese unwürdige irdische Schöpfung hervorgebracht haben, dort wo die Widersacherkräfte sind, die ja tatsächlich da sind. Die Erde ist der Ort schlechthin für die Widersacherkräfte.
Beides ist da.
Beides ist da. Beides ist da.
Was man ruft und welche Gedanken man hat. Und dann ist der
ja, also wir können uns gerade hier auf Erden, wir können verfallen den Widersachern, das ist das eine. Wir können uns andererseits mit der Christuskraft verbinden, und die Christuskraft ist sozusagen ja im Grunde die Quintessenz dessen, was unser Ich auch ausmacht. Eigentlich ist unser Ich ist ein Teil der Christuskraft. Das ist etwas im höchsten Sinne Gleichartiges. Und das unterscheidet das menschliche Ich von dem Ich zum Beispiel der ganzen Engelhierarchien über uns. auch sogar der Elohim, die hier die Schöpfergötter sind. Die Elohim, daher kann keiner der Elohim für sich oder aus sich heraus den Menschen schaffen. Sie können es nur in der Gemeinschaft der sieben Elohim, wenn durch sie der Christus hindurchwirkt. Also diese makrokosmische Ich-Kraft, könnte man sagen. Wir sind die mikrokosmische
oder
Ich-Kraft.
Das Göttliche, wo der Funke des, der Allliebe oder des Guten,
ja, genau,
dabei ist.
Also genau.
Der Funke, der muss, ist auf jeden Fall eine Kraft, die notwendig ist, dass diese neue Möglichkeit zu leben als Mensch,
ja,
gegeben ist.
Ja.
Und dadurch haben wir auch die in uns, die wir anrufen oder eben auch, wenn wir bereit sind, aus diesem etwas erschaffen können und was Neues.
Ja,
und auch
absolut.
Im Guten. Aber irgendwie,
ja, ja, absolut. Und das ist dann eben eine Schöpfung aus dem Nichts heraus.
Die von uns eigentlich neu geschaffen,
die von uns neu geschaffen wird, die von nichts vorgegeben ist, sondern die individuell durch den einzelnen Menschen,
ja,
geschaffen wird. Auch wenn es vielleicht nur ein kleiner Beitrag ist, aber es ist der Beitrag, der in die Zukunft führt.
Aber mit dem Funken des mittelgöttlichen oder mit der Christuskraft, mit dem Guten, den der in uns verankert ist,
genau,
vergrößern,
genau,
und mehr Raum geben.
Genau. Aber das geschieht sozusagen durch unseren Willen. Also das heißt, der Christus stellt sich, oder die Christuskraft stellt sich in unseren Dienst.
Ja.
Also es kehrt sich eigentlich um. Bis dato waren die geistigen Wesenheiten, wie soll man sagen, Diener ist jetzt vielleicht schlecht ausgedrückt, aber in gewisser Weise doch eben dieser höchsten Quelle, und sie führen aus, sie nehmen auf den Schöpfungsimpuls, der von oben kommt, und führen ihn weiter, geben ihn dann wieder an untergeordnete Wesenheiten, und so geht es weiter. Zunächst einmal bis zum Menschen hinunter, aber dort dreht sich es jetzt komplett um, und die Weltschöpfung, die jetzt noch weitergeht, also die Schöpfung ist ja eigentlich nicht zu Ende, sondern sie verändert sich noch. Und die geschieht nicht mehr durch diese Hierarchienkette, sondern die geschieht durch das Ich des Menschen.
Durch die Kraft des Göttlichen.
Durch die Kraft des Göttlichen, das im Menschen in Freiheit wirkt.
Ja. Und dadurch ist die Anbindung noch, und die Gedanken und was wir wirklich wollen, dass wir die Ausrichtung in dieses Göttliche mehr Raum geben. Ne?
Ja, ja, ja.
Und das habe ich da schon so gut verstanden. Danke.
Gerne. Ja, also sie kommen jetzt an vor dem Schloss, also am Ufer kommen sie an, und sie ankommen, der Christian Rosenkreuz hat auch seinen Hut auf, und das ist nämlich wichtig, und auf den Hut hat er sich gesteckt jene Zeichen, die er bekommen hat, als er am zweiten Tag in das Schloss, da hat er sich auf den Weg gemacht zu dem Schloss hin und musste an zwei Türhütern vorbei. Da gab es also einen ersten Türhüter, dort hat er Salz getauscht, also einmal Wasser, zuerst Wasser getauscht und beim zweiten dann Salz getauscht gegen dieses Zeichen. Also er hat beim ersten Tor ein Zeichen bekommen, er hat beim zweiten Tor ein Zeichen bekommen. Und diese Zeichen hat er sich jetzt an den Hut gesteckt. Und das Interessante ist, als der König das dann später sieht, also dieser neu erweckte König, begrüßt er den Christian Rosenkreuz ganz, ganz herzlich und sagt, du bist mein Vater. Das erkennt er an diesen Zeichen. Also das heißt, er erkennt, weil was sind die Könige und Königinnen? Wir haben schon öfter darüber gesprochen, es hängt mit den Seelenkräften irgendwo zusammen. Also so ähnlich wie die drei Könige im Märchen von Goethe etwa, nur hier noch mit der Erweiterung, dass man sowohl König als Königin hat. Also man hat da ist in dem Fall ist der König mehr die geistige Seite, die Königin mehr die seelische Seite, ist beides drinnen, aber das Ich, das eigentliche höhere Ich steht noch darüber. das steht darüber und steht, und daher ist der Christian Rosenkreuz, um dessen Ich geht es ja eigentlich. Ja, er erfährt ja die Einweihung. Die ganze Geschichte ist ja ein inneres Erlebnis, das wird am Ende dann noch einmal ganz deutlich werden. Es ist nicht eine äußere Handlung, die passiert, sondern sie wird nur in äußeren Bildern geschildert, weil sonst kann man sie ja nicht schildern. Aber es ist ein inneres Einweihungserlebnis, das er durchmacht. Also es geht um die Einweihung des Christian Rosenkreuz. Und dass die Könige zuerst getötet werden und dann neu belebt werden, heißt, dass diese Seelenkräfte im Prinzip durch die Kunst des Christian Rosenkreuz, aber auch anderes geistiger Kräfte, dass die verwandelt, erneuert werden, auf eine ganz neue Ebene gebracht werden. Und in diesem Sinne ist der Christian Rosenkreuz der Vater jetzt dieser neuen Seelenkräfte, die da sind, also dieses Königs und der Königin eigentlich. Es wird hier nur auf den König bezogen, aber es trifft auf beide eigentlich zu. Noch etwas ist interessant. Es kommt der erste Türhüter, weil sie sind eben gelandet sehr nahe der Stelle, wo dieses erste Tor ist, wo also der Christian Rosenkreuz hineingekommen ist. Und der Türhüter, der im blauen langen Kleid, tritt zum König mit einer Bittschrift in der Hand. Und beziehungsweise ist es so, dass er sogar die Bittschrift dem Christian Rosenkreuz übergibt und der möge sie dem König übergeben. Das macht der Christian Rosenkreuz natürlich sehr gerne. Dieser Türwächter, dieser erste Türwächter in dem blauen Kleid, war ehemals ein berühmter, vortrefflicher Astrologe, also ein Sternenkundiger, also der sozusagen die richtigen Konstellationen lesen konnte, was im Grunde nichts anderes heißt, dass er weiß, wann die Zeit reif ist, bestimmte Entwicklungsschritte zu machen. Im Grunde geht es darum, nicht weil die Konstellation am Himmel ist so etwas wie ein kosmisches Maß für einen bestimmten Zeitpunkt. Ein Zeitpunkt, an dem bestimmte Dinge in der Entwicklung möglich sind. Im Weltganzen, aber auch individuell für jeden Einzelnen. Und das steckt eigentlich hinter dem Horoskop. Stellen auch in Wahrheit dahinter. Es zeigt also an, die Zeit ist für dich reif, einen gewissen Entwicklungsschritt zu machen. Das steht eigentlich dahinter. Es ist also im Grunde. Ist
unterstützend sein, nicht? Also,
ja. Sie zeigen das jedenfalls an. Sagen wir so. Sie zeigen es an, dass die Zeit für dich reif ist, eben einfach. Ja, also der Christian Rosenkreuz gibt die Bittschrift gerne weiter, der König liest sie auch und erbleicht und faltet sie dann wieder zusammen. Es wird dann zunächst einmal nicht weiter darüber gesprochen, aber er ist sehr betroffen davon, von dieser Bittschrift. Und
Hat
sie nur übergeben. Hat es nur übergeben, na, das wäre also verfehlt gewesen, weil die Bittschrift ist an den König gerichtet. Also er sollte sie nur übergeben. Also das wäre komisch, wenn er da jetzt vorher schaut. Schau mal, was da drin steht. Also der Christian Rosenkreuz weiß selber noch nicht, was es auf sich hat, und ihm fällt mir natürlich auch auf, dass der König also ziemlich erschrickt über das, was da drinnen steht. Aber zunächst einmal ist der Abend jetzt, der langsam aufdämmert, recht fröhlich. Man begibt sich ins Schloss, es gibt ein großes Abendessen, eine große Zeremonie, alle werden mit großem Pomp hineingeführt, also es ist sehr prächtig das Ganze, sehr, sehr opulentes Mahl, was es gibt. Und als dann das Mahl vorbei ist, wird also den Rittern vom goldenen Stein eröffnet, an welche Regeln sie sich halten müssen, als Ritter vom goldenen Stein. Und einer der Knaben, die auch dabei sind, ihr erinnert euch vielleicht, die Knaben haben schon vorher, bevor dieses ganze chemische, alchemische Werk vollzogen wurde, jeder dieser Alchemisten, dieser neuen, mit Christian Rosenkreuz waren sie ja insgesamt neun, hat einen Knaben als Begleiter gehabt. Diese Knaben haben immer irgendwas zu tun mit dem höheren Ich, das ist wie bei den drei Knaben in der Zauberflöte. Da gibt es die drei Damen, das sind die drei Seelenkräfte, und es gibt die drei Knaben, das sind die höheren geistigen Kräfte, die noch nicht so ganz die eigenen geworden sind. Also anthroposophisch gesehen heißt es, übers Ich hinaus gibt es dann das Geist selbst, den Lebensgeist und den Geist des Menschen. Und die muss sich der Mensch erst erobern, indem er sein Seelisches, seine Triebkräfte bewusst aus dem Ich heraus verwandelt, dann hat er nicht mehr einen Trieb- und Begierdenleib oder Astralleib, wie man es nennt, sondern dann ist daraus Geist selbst geworden. Das geht so weit, dass in seiner höchsten Vollendung, dass das Ich dann fähig ist, Seelisches, Astralisches aus dem Nichts heraus zu erschaffen. Also völlig neues Seelisches in die Welt hineinzubringen. Oder auch negatives Seelisches zum Verschwinden zu bringen, ins Nichts hinein aufzulösen. Ein ganz wichtiger Effekt, also dass ungebärdete Seelenkräfte auch wieder ins Nichts hinein aufgelöst werden können. Das ist erst möglich, dann eben, wenn das Ich bewusst im Geistigen, im Seelischen schaffend oder auflösend tätig sein kann. Schaffen und auflösen sind immer die zwei Seiten derselben Medaille, das gehört zusammen. Schaffen aus dem Nichts, wenn man das kann, kann man auch das Sein ins Nichts auflösen. Und beides ist notwendig. Also,
das macht ja die Heiler, nicht? Bei der Operation ja. Ohne.
Ja, genau, die lösen etwas auf. Das ist richtig. Und es ist wichtig. Und hat eine riesige Bedeutung auch für die Art, wie ein Einwährungsweg zum Beispiel beschritten werden kann, weil bis zur Zeitenwende, also bis zum Erdenleben des Christus, konnte die notwendige Läuterung, die man durchmacht, um überhaupt reif zu sein, für einen Einwährungsweg zugelassen zu werden oder ihn vollziehen zu können, bestand immer nur daraus, die Läuterung, dass die negativen Seelenkräfte aus dem eigenen Wesen ausgeschieden wurden. Das heißt aber nicht, dass sie weg sind. Das heißt, sie wurden im Grunde der Erdenwelt und den anderen Mitmenschen aufgebürdet. Das heißt, da steigt einer auf zum Eingeweihten und es sinken welche ab, indem sie sich jetzt herumschlagen müssen mit diesen Seelenkräften, mit diesen Negativen, die der ausgeschieden hat. Das war die ganze vorchristliche Zeit das Problem. Im Grunde. Und das schildert Rudolf Steiner so schön in den Vorträgen über das fünfte Evangelium. Da schildert er die Zeit noch, bevor der Christus sich in dem Jesus von Nazareth inkarniert. Also die Inkarnation erfolgt ja eigentlich erst mit der Jordantaufe, also im 30. Lebensjahr. Und die vier Evangelien erzählen aber nichts von der Zeit, 12. Lebensjahr, das ist da im Tempel, wo der junge 12-jährige Jesus im Tempel predigt. Und dann ist eine große Lücke und dann kommt die Jordantaufe im Grunde. Und die Lebensjahre dazwischen, davon wird nichts geschildert in den Evangelien. Also manche erzählen ja überhaupt nur die Geschichte ab der Jordantaufe. Aber auch die anderen, die zwar die Geburtsgeschichte und bis zum 12. Lebensjahr schildern, dann ist eine große Lücke. Und in dem sogenannten fünften Evangelium, das Rudolf Steiner skizziert hat zumindest, Da wird geschildert die Lebensgeschichte jetzt des Jesus von Nazareth in der Zeit zwischen dem 12. und dem 30. Lebensjahr, wo er selber, ist ja ein hoher Eingeweihter, dieser Jesus von Nazareth, das ist ja der wiedergeborene Zarathustra, der da drinnen lebt, aber im Leib, in der Leibeshülle des nathanischen Jesus, also dieses erstmal Geborenen, der eine erste irdische Inkarnation dort gemacht hat, das ist ja dieses im 12. Lebensjahr, diese Darstellung, diese Geschehnisse im Tempel hängen damit zusammen, dass das Ich, dass dieses Zarathustra-Ich, also das Ich des salomonischen Jesusknaben in den Leib des anderen hinüberwechselt. Also ein sehr komplizierter Prozess, der so in der Menschheitsgeschichte nicht so häufig vorkommt, aber auch nicht ganz einmalig ist. Also es gibt auch durchaus manchmal das Phänomen, dass das Ich von einem Leib in einen anderen hinüberwechselt, wenn eine bestimmte Schicksalskonstellation da ist. Das kann in Einzelfällen vorkommen.
Eingeweihte gibt es doch weiter ihr Wissen, nicht? An der Schule
auch. Ja. Ja, ihr Wissen sowieso, aber da geht es darum, dass wirklich die ganze Individualität, also von einem Körper in den anderen überwechselt. Das ist also mehr als ein Wissen weitergeben. Das ist sozusagen, ich gebe meine ganze Wesenheit an diese andere Leibeshülle. Die Leibeshülle heißt also physischer Leib, Lebenskräfte, Ätherleib und Seelenkräfte, Astralleib, und da wechselt jetzt das Ich hinüber.
Mit 12 hat er das dann
schon? Mit 12 passiert das. Mit 12 passiert das. Also das heißt, es ist ein sehr komplizierter Weg, wie dieser Jesus von Nazareth zustande gekommen ist, der dann wirklich einer jetzt nur mehr ist. Weil der andere, der salomonische Jesus, nämlich diese Körperhülle, die verlassen wird jetzt von ihrem Ich, die stirbt. Die stirbt. Weil normalerweise kann ein menschlicher Körper nicht überleben, wenn das Ich nicht drinnen ist. Bei Tieren geht das Tier überleben, weil die haben ja Gruppen-Ich. Der Mensch überlebt nicht, wenn nicht das eigene Ich sich inkarniert in dem Körper. Das eben auch, wenn sich ein Mensch inkarnieren will und wenn es nicht schafft, diesen Keim zum Beispiel zu ergreifen, dann wird eben die Inkarnation abgebrochen. Dann kommt es vielleicht zu einer Fehlgeburt oder irgend sowas.
Also das ist die 12. und da hört man eigentlich, oder?
Da hört man dann nichts danach. Danach hört man nichts. Es ist eben nur das Erstaunliche, dass der Jesusknabe, der körperlich eben der nathanische Knabe ist, der eigentlich alles andere war als ein großer Prediger oder ein Mann der Worte, oder Mann kann man gar nicht sagen, Knabe der Worte oder Jugendlicher der Worte mit 12 Jahren. Im Gegenteil, der hat eigentlich für die äußere Welt sehr verträumt gewirkt und sehr herzinniglich, aber nicht unbedingt halt der große Gelehrte oder der große Lehrmeister, überhaupt nicht. Das war ja das Erstaunliche, was dann eben heißt, und er nahm zu an Alter und Weisheit. Ja, er nimmt tatsächlich an beiden zu, weil er eben dieses Zarathustra-Ich, das schon durch etliche Inkarnationen gegangen ist, daher als Inkarnation schon ein hohes Alter hat, also weil er viele Inkarnationen hinter sich hatte, während der nathanische Jesus ja die allererste Erdeninkarnation hat. Er war vorher nicht auf Erden inkarniert. Also das heißt, er hat noch keine irdische Vorgeschichte. Hat daher bringt kein Schicksal mit noch auf die Erde. Kein Karma mit auf die Erde. Ist völlig frei von Karma. Weil das Karma bauen wir uns erst auf der Erde. Und der andere, der Zarathustra, also das Gegenteil. Der ist also durch sehr viele Inkarnationen durchgegangen. Also zumindest seit der urpersischen Zeit durch 7 Inkarnationen mindestens.
Das ist aber nicht viel Sinn.
Ja, es wird auch dann immer dichter. Also in den alten Zeiten reicht das aus. Weil die Kulturentwicklung in den alten Zeiten, die Kulturperioden, die Entwicklung einfach im Vergleich zu heute langsamer geht. Das heißt, wenn man sich beispielsweise anschaut, die ägyptische Kultur, weil über die persische weiß man äußerlich ja wenig in der Geschichte, aber bei der ägyptischen ist es ein bisschen handgreiflicher schon. Ich meine, die Pyramiden und die ganzen wichtigen Dinge sind praktisch am Anfang schon da. Dann reift es sicher ein bisschen aus und wird ein bisschen verändert, aber im Grunde geht es gute 2000 und mehr Jahre durch und es ändert sich nicht so gravierend. Es kommt nicht so gravierend Neues. Ich meine, wenn man das mit unserer Zeit vergleicht, sicher, man kann sagen, die Königsgräber, und das ist, schaut dann schon anders aus. Klar, es ist eine Entwicklung drinnen, aber sie ist lang nicht so rasant, wie sie heute ist. Ich meine, man vergleiche nur heute, was in der Welt dasteht, mit Goethes Zeit. Die Welt ist eine völlig andere geworden. Ich meine, schon allein durch die ganze Technik, die gekommen ist. Die kommt so richtig nach der Goethezeit. Da geht es los mit den Eisenbahnen und mit den Fabriksmaschinen und so weiter, Dampfmaschine, die sich immer mehr verbreitet. Da geht es richtig los und das hat die Welt doch total umgestaltet. Also das heißt, heute ist es so, dass man im Grunde schon nach 10, 15 Jahren unter Umständen wirklich neue Bedingungen findet. Die Kinder, die heute aufwachsen, wachsen unter anderen Bedingungen bereits auf, als die zur Jahrtausendwende geboren wurden. Und die vor der Jahrtausendwende geboren wurden, haben noch andere Bedingungen gehabt. Das ändert sich rasant. Und das ist ein entscheidendes Kriterium für die neue Inkarnation. Man kommt nicht rein in praktisch eh wieder dieselben Verhältnisse. Das macht keinen Sinn. Aber heute tickt die Uhr halt schneller. Einfach. Also heute ist es daher auch so, dass so ein Eingeweihter wie der ehemalige Zarathustra, den man heute als Meister Jesus bezeichnen kann, weil er eben sich dann in diesem Jesus verkörpert hat damals und seitdem wird er als Meister Jesus bezeichnet, der inkarniert sich in jedem Jahrhundert. Mit meistens nur kurzen Pausen dazwischen. Also kurze Pausen heißt vielleicht 10, 15, 20 Jahre maximal dazwischen, zwischen den Inkarnationen. Aber das galt nicht eben in dieser vorchristlichen Zeit. Da waren größere Epochen absolut ausreichend. Also größere Abstände.
Und die Bereitschaft durch diese Einweihung ist eigentlich dann mehr ins Wirken gekommen, eigentlich Jesus heißt.
Ja. Ich meine, dazu kommt, dass also so hohe Eingeweihte dann, da gibt es eben halt auch zwei Strömungen. Die eine Strömung, da ist der Repräsentant eben dieser Zarathustra, der sich oder Meister Jesus, der sich so oft wie möglich inkarniert. Und das heißt schon, aha, der hat eine starke Beziehung zur Erdenwelt. Das hängt daher sehr stark mit diesem rosenkreuzerischen Impuls zusammen. Es gibt andere, wie zum Beispiel Buddha, der seine letzte irdische Inkarnation bereits durchgemacht hat und seitdem nicht mehr auf der Erde selbst wirkt, sondern aus kosmischen Bereichen heraus, also der zum Beispiel jetzt sehr viel mit der Mars-Sphäre interessanterweise zu tun hat, um die zu verändern, um die zu einem Impuls zu machen, der ein friedlicher Impuls ist, ein kraftvoller Liebesimpuls, wenn man so will.
Was der, nicht der Fall war, dass der Mars...
Nein, eben, war genau das, was die Menschen auseinandergetrieben hat, sie in die Vereinzelung getrieben hat, sie zum Ego getrieben hat, was aber notwendig war, dass überhaupt die Individualisierung auf Erden stattfinden kann.
War früher anders.
Und nur jetzt ist eine andere Aufgabe da. Und das ist eigentlich jetzt die große Auseinandersetzung oder das große Ringen innerhalb dieser Mars-Sphäre, könnte man sagen, welche Kräfte die Überhand gewinnen. Also das ist noch nicht hundertprozentig entschieden sozusagen, es ist jetzt immer noch sehr viel Kriegerisches, kommt aus den Mars-Impulsen. Aber das ist eine Aufgabe, die eben der Buddha übernommen hat, diese Mars-Sphäre, wenn man so will, zu befrieden. Und das in ganz starke positive Kräfte umzuwandeln, im heutigen Sinn positive Kräfte. Das heißt, wo der Liebesimpuls dahinter steckt,
die Vereinigung.
Ohne aber die Individualität aufzugeben. Deswegen. Mhm. Weil Liebe heißt ja nicht, dass man die Individualität aufgeben soll. Weil im Wesen des Ich liegt es ja, oder des Geistigen überhaupt, sich zu verschenken. Das Geistige kann überhaupt nur sich verschenken, sonst ist es kein Geistiges. Man kann da immer das Bild mit der Quelle gebrauchen. Eine Quelle, die nicht sprudelt, ist keine Quelle. Die Quelle muss sich ergießen, sonst ist sie keine Quelle. Sonst ist gar nichts. Da ist so ein unterirdisches Wasserl von mir aus, aber dann ist sie für sich. Aber in dem Moment, wo sie Quelle ist, muss sie sich ergießen und verströmen in die Welt hinaus. Und so ist es mit dem Geistigen. Das Geistige ist dort, wo es sich ergießt, sich verschenkt an die Welt. Und das Ego ist das genaue Gegenteil. Das Ego ist das, was alles aus der Welt versucht zusammenzuraffen. Aber der Impuls war notwendig. Und ist noch immer notwendig, ich meine, es ist eine Illusion zu glauben, wir könnten ohne diese egoistischen Kräfte existieren auf Erden. Wir könnten unsere Erdenaufgabe nicht erfüllen. Wir könnten nicht einmal als Einzelwesen uns inkarnieren. Weil schon das ist ein Egoismus. Das ist mein Körper, der gehört mir. Ende. Und da hat sonst niemand was zu suchen drin. Ja, ist so. Ich meine, der Regelfall ist der, dass wir über unseren Körper mit unserem Ich, na, die Herrschaft ist vielleicht übertrieben, aber zumindest, dass wir sagen dürfen, das ist das Schloss, das wir bewohnen dürfen. Und das ist unseres, my home is my castle sozusagen. Und wir müssen es nicht teilen. Das würde nicht funktionieren, stellt euch vor, es sind zwei Iche da, die da dahinter wahrscheinlich zum Streiten anfangen. Das wird sehr schwierig.
Ist das eigentlich
bei siamesischen Zwillingen? Ja, da ist natürlich eine sehr problematische Situation vorhanden. Da ist genau es an der Grenze. Aber naja, es kommt darauf an, aber wenn es wirklich voll entwickelt sind, dann sind es zwei Iche, wo teilweise halt der Körper dann miteinander verbunden ist. Also gibt es ganz interessante Sachen natürlich. Und ist natürlich eine unheimlich interessante Schicksalskonstellation, die dann so zustande kommt. Dass zwei Iche sich, weiß ich nicht, eineinhalb Körper teilen sozusagen und in gewisser Weise aneinander gekettet sind. Das ist ein ganz eigentümliches Schicksal.
Sind die dann so ähnlich wie Zwillinge? Oder kannst du schon?
Natürlich noch stärker. Also da, es kann da sicher verschiedene Ursachen geben. Und davon hängt auch ab, wie gut die miteinander auskommen können. Ich meine, es kann einerseits sein, dass sie wirklich zwei Iche sich auf eine ganz bestimmte physische Leiblichkeit konzentriert haben und die eigentlich besetzen wollten, also sich inkarnieren wollten in der. Zwei Iche genau in derselben und das, dann kann das zu ziemlichen Spannungsverhältnissen führen. Es kann aber auch sein, dass sie so aus ihrer letzten Inkarnation so eine innige Gemeinschaft sich mitbringen, dass sie eigentlich gar nicht anders können oder dass es eben passiert, dass sie fast in denselben Körper rutschen oder zumindest nicht ganz sich trennen können auf der Art. Ist schwierig.
So als Auseinandersetzung wie Klein und Arbeit kann ich mir das nicht vorstellen, nicht? dass jetzt vielleicht beide zugleich da sein wollen?
Würde ich nicht direkt sagen. Ich meine, so ein Impuls kann natürlich auch mitspielen. Es kann schon natürlich auch sein, dass es auch ich ist, das aus der Keinsströmung kommt und eins aus der Abelströmung kommt, aber das wird dann sicher sehr schwierig. Dass in einer oder eineinhalb Leiblichkeiten sozusagen durchzumachen, das Leben ist schwierig. Es kann aber natürlich, wenn es aus einer alten Verbundenheit aus früheren Inkarnationen kommt, kann es also einfach eine unheimlich starke Aufgabe sein, bis ins Körperliche hinein das miteinander zu teilen. Weil die große Schwierigkeit ist, da sind ja dann zwei Willensimpulse drinnen. Die müssen aber mit einer und derselben Körperlichkeit oder teilweise zumindest mit derselben Körperlichkeit umgehen. Ich meine, das ist unheimlich schwierig. Ich meine, es gibt ja sogar die Fälle, wo Teile, zumindest Teile des Gehirns gemeinsam sind. Nicht wahr? Wenn die am Kopf da zusammengewachsen sind, kann durchaus auch ein Teil des Gehirns gemeinsam sein. Das kann man dann auch nicht wirklich trennen, weil das ist viel zu gefährlich.
Und ich erkenne und habe in einem Körper nicht, jetzt nicht im Stofflichen, aber es sind ja der Ätherkörper, der Astrale, das Ich, da sind ja die zwei darinnen, oder?
Ja.
Da sind sie ja eigentlich in einem Leib sozusagen.
Ja. Ja. Das ist eine sehr schwierige Situation auf jeden Fall. Aber kommt in der Form nicht sehr oft vor.
Nein, es hat sich jetzt nur aus dem.
Ja, natürlich. Natürlich. Ich meine, es gibt eben auch das, was für die Zukunft eine große Bedeutung bekommen wird, dass Menschen den Leib, die Leibesglieder, die sie sich für ihre Inkarnation zubereitet haben, einem anderen Ich zur Inkarnation zur Verfügung stellen, um dem bessere Bedingungen zu schaffen. Das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Weil das muss erstens eine ganz freiwillige Entscheidung sein, die im Geistigen natürlich erfolgt. Das ist jetzt dann bitte nicht so wie beim 12-jährigen Jesus, das während des Lebens das überwechselt, sondern es ist eher so, dass das schon vor der Inkarnation ist eben ein sehr starkes Ich da, das sich eine Körperlichkeit wählt, beziehungsweise mitarbeitet ja bereits daran, wie die ausgebildet wird, und sie aber dann nicht bezieht, sondern sie einem anderen Ich zur Verfügung stellt, dessen Ich karmisch zu belastet ist, um sich eine entsprechend gute Leiblichkeit aufzubauen oder auch nur zu suchen.
Dann
waren
zwei Seelen da
in diesem Körper? Nein, das Ich, das seinen Körper unter Anführungszeichen zur Verfügung stellt, muss sie halt dann einen anderen suchen. Muss sie eine andere Inkarnation suchen. Und das ist schwierig, weil da sind wir wieder fast bei der Astrologie, dass die Inkarnation in einem bestimmten Leib zu einer bestimmten Zeit erfolgt, das steht sozusagen in den Sternen. Das heißt, das steht eigentlich im Schicksal drinnen. Und es ist nicht so, dass man so einfach sagen kann, naja, probieren wir es halt woanders und zu einem anderen Zeitpunkt. Es geht schon, aber ist ja zum Beispiel auch notwendig, wenn ein Kind, also eine Seele sich inkarnieren will, dann kommt aber, ist die Schwangerschaft nicht erfolgreich, es stirbt vielleicht ab der Fötus oder es funktioniert die Befruchtung aus irgendeinem Grund nicht, dann muss man sich auch eine andere Körperhülle suchen, in der man sie inkarnieren kann, und das ist oft schwierig, weil man muss denken, die wird ja lange schon vorher ausgesucht. Also das ist nicht so, dass man sagt, gibt es da nicht jetzt was, sondern das wird lange vorbereitet. Das Ich, also überhaupt in der Vergangenheit, ich meine, heute ist es teilweise ein bisschen anders, weil häufiger jetzt sehr schnelle Inkarnationen kommen. Normalerweise liegen zumindest Jahrhunderte dazwischen. Das ist Normalfall wäre 1000 Jahre ungefähr, das zwischen den Inkarnationen liegen. Nur jetzt in unserer Zeit sind so starke Änderungen da, dass man eigentlich sehr schnell wiederkommen muss, wenn man die Aufgabe erfüllen will, die mit diesen Veränderungen verbunden ist, beziehungsweise daran mitarbeitet. Und das heißt, man kann heute die Inkarnationen auch nicht mehr so leicht über Jahrhunderte vorbereiten. Das ist das Problem. Ja, weil dann ist schon wieder die nächste fällig.
Den zweiten Weltkrieg kann ich nicht.
Ja.
Diese Massenvernichtung einer Menschen nicht und überhaupt, also in Japan eben durch die Atombomben. Das sind ja auf einmal, also wenn sich Seelen vorbereiten zum Herkommen nicht,
ja.
Das sind auf einmal Millionen Menschen auf einmal weg.
Ja, ja, und die drängen natürlich danach wieder herein. Ich meine, das ist überhaupt ein Phänomen, also wenn so Kriege sind, wo sehr, sehr viele Menschen ums Leben kommen, hat man eine relativ kurze Zeit danach einen ziemlich starken Anwuchs der Weltbevölkerung. Es kommen also mehr Inkarnationen danach herein. Also selbst diese ganze Katastrophe mit dem Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, wo wirklich Millionen zu Tode gekommen sind, hat nicht die geringste Bremsung bedeutet für das Bevölkerungswachstum. Ich meine, Anfang des 20. Jahrhunderts waren es, glaube ich, noch nicht einmal eine Milliarde Menschen auf Erden. Jetzt stehen wir bei knapp 8 Milliarden. Selbst wie ich noch in die Schule gegangen bin, war von 4 Milliarden die Rede.
Ja, aber wusste
man, das ist eine Verdoppelung fast. In meiner Lebenszeit hat stattgefunden. Und das heißt, dass immens, immens viele Seelen jetzt hereindrängen in die Inkarnation.
Und auf der anderen Seite gibt es auf der Erde diese Antibabypille, ne?
Ja, ja.
Das bringt überhaupt alles durcheinander.
Oder? Ja, und die Abtreibungen.
Ja, ja.
Ja, ja, natürlich.
Hat aber schon immer gegeben.
Ja, keine Frage. Ich meine, nein, es ist da in einem ganz natürlicher Zug und da müssen wir vor allem nachdenken darüber, weil es heißt, dass ziemlich blockiert wird im Vergleich also zu anderen Weltgegenden die Inkarnationen in unserer Gegend. Namentlich also in Europa.
Ja, jetzt kommen natürlich sehr viele Ausländer.
Ja, ja, natürlich, das drängt herein und das ist auch notwendig und zwar zur Erhaltung des geistigen Impulses, der in Europa wohnt. Das ist jetzt die schwierige Aufgabe, weil die kommen jetzt einmal mit ganz anderen Impulsen aus dem Islam oder sonst wo, was da kommt, was also doch sehr weit weg ist zunächst einmal von dem, was hier lebt. Wo vor allem noch es schwierig ist, diesen Ich-Impuls, diesen individuellen Impuls zu fassen, ihn zu unterscheiden vom Ego und noch mehr zu unterscheiden vom Volksego oder von Ding, zu unterscheiden eben das eigentlich Christliche von dem, was das Vorchristliche ist, also vom Jahwe-Prinzip, wenn man will, oder ich meine, mit dem Impuls mit Allah oder so ist ja auch eher noch so ein bisschen vorchristlicher Impuls drinnen. Und das müsste umgewandelt werden. Also der Islam hat eine Aufgabe, keine Frage, aber die Aufgabe müsste sein, zu verbinden dieses große Gemeinschaftselement mit dem Individuellen und mit dem Freiheitsimpuls, der dahinter ist. Und da ist der schwierige Punkt drinnen. Man muss dazu sagen, dass dieser Freiheitsimpuls ja durch die Kirche selber, durch die christliche Kirche im Großen und Ganzen auch nicht hineingebracht wurde, sondern unterdrückt wurde. Und gerade in der Auseinandersetzung auch mit Christentum, jetzt vor allem im Sinne von Kirchenchristentum, auch mit dem Islam, im Sinne von islamischen Gemeinschaften, geht es auch irgendwo im Hintergrund um dieses Ringen. Weil beide nicht diese Freiheit des Individuums noch kennen, wirklich. Sie reden vielleicht da und dort davon, wenn bei den Christen mehr und bei den Mohammedanern vielleicht weniger, aber beiden fehlt es noch. Weil da geht es immer, also Gott da oben macht. Und daher, da bezeichnet, ich habe das schon öfters erwähnt, das ist so klein, so bezeichnet, die Aussage vom jetzigen Papst Franziskus. Öffentlich auf dem Petersplatz, ich glaube 2014 oder sowas. Es ist ein Unglück, wenn ein Mensch eine individuelle Beziehung zum Christus sucht. Es ist ein Unglück. Es ist eine Absurdität, das suchen zu wollen. Man kann die Beziehung zum Christus nur durch die Kirche finden. Und Kirche ist ja wohl gemeint in Form der Organisation, also dieser ganzen konfessionellen.
Kein Freiheitsdenken.
Nein, ist es nicht.
Keine Einigung, weil das kann jeder.
Ja, natürlich. Natürlich, also das ist ganz, ganz dezidiert.
Er hat ja recht. Es ist ein Unglück für seine Kirche.
So weit,
dass er es abzunehmen.
Natürlich.
Aber er meint ja so, es ist ein Unglück für die Menschheitsgeschichte. Ja, oder? So meint er.
Ja, so.
So. Aber eigentlich meint er, dass das so ein Problem
natürlich
für die Kirche wird. Ne?
Natürlich. Ja, weil es ist da ganz stark halt trotzdem an und das alte Prinzip, da ist die ganze Priesterhierarchie, der oberste Oberpriester ist der, der es halt von oben empfängt und dann weitergibt. Na, das ist, da sind wir im Grunde in der ägyptischen Zeit. Dort war das angemessen. Und der Kultus kommt letztlich auch von dort. Etwa über dann Mithras Kult und so weiter, aber der Ursprung ist bei den ägyptischen Einweihungen. Von dort kommt das Ganze. Und das Prinzip wirkt heute noch nach, bis in den Kultus hinein, im Katholischen, bis in Feinheiten hinein.
Das hat sich ja dann verändert, mit den ersten, wie die evangelische Strömung.
Ja, genau. Genau. Genau.
Dann die Altkatholiken und die haben ja dann Rudolf Steiner gebeten um eine Erneuerung des Christentums.
Ja.
Sonst hätten wir das
nicht. Sonst hätten wir das nicht. Nein, ist richtig. Ja.
Also eigentlich müssen wir diesen Menschen, waren ja auch viele, viele Opfer.
Ja, natürlich. Nein, natürlich. Es geht ja gar nicht um die Einzelnen, die Mitglieder sind. Es ist die Art der Organisation.
Ja.
Und die ist ja auch so stark, dass ja weder ein einzelner Papst oder irgendwer gegen das ankommt. Da ist ein immenser starker Impuls in sowas, in der Kirchenorganisation als solches. Da stecken ja Wesenheiten dahinter. Und das sind aber nicht die christlichen Wesenheiten. Das ist das Interessante. Nicht wahr? Das sind vorchristliche Wesenheiten, die sich diesen Charakter behalten haben. Jetzt gibt es darin sehr wohl einzelne Priester, auch in höheren Positionen von mir aus, die sehr wohl durch und durch dieses Christliche haben, aber die Organisation als solche hat es nicht. Das ist das Problem.
Da ist das Machtdenken noch zugrunde.
Da ist dieses alte Denken drinnen, die ganze Sache darf nur so funktionieren, dass von oben wird entgegengenommen und über die Stufen der Hierarchien nach unten geleitet. Nur so kann das Heil erfolgen. Und man erkennt nicht, dass das Alleroberste im menschlichen Ich wirkt, seit der Christus auf Erden gelebt hat. Und das heißt, es muss von da ausgehen. Es geht nicht, dass das von dort fließt, sondern wir müssen von da aufbauen, hinauf streben dann zum Himmel. Es geht jetzt nicht mehr darum, das von oben herunter zu holen, sondern es da aus dem Zentrum herauszuholen und jetzt von da die Treppe zum Himmel hinaufzubauen.
Auch zu öffnen der Menschen, das zu erkennen, was in ihnen selber steckt, im Kern.
Ja, natürlich.
Und was die
natürlich.
Botschaft eigentlich.
Und das geht es in dem Ganzen.
Das Vereinen und das Wahrzunehmen, was in einem ist, was man schöpfen kann.
Ja, eben.
Und dass sich selber und den anderen gut tut.
Ja. Also zu erkennen, was kann ich aus meinen Fähigkeiten für die anderen tun. Das heißt, was kann ich schöpferisch hervorbringen um die Welt, die anderen zu bereichern damit und ja. denen Impulse zu geben, ohne ihnen die Freiheit dabei zu nehmen. Das ist das noch schwieriger, weil nicht, ich habe sozusagen die neueste Idee, wie man alles gut macht und ich brauche es nur mir folgen und ich, ja, dann wird es gefährlich. Dann wird es gefährlich. Also das heißt, man muss auch die Größe haben, den Impuls hinauszustehen und sagen, nehmt, wenn ihr wollt. In dem Moment, wo ein Zwang dabei ist, wo ich aus meiner inneren Überzeugung, aber nur so ist es gut. Ich weiß doch, das einzig Richtige ist die Anthroposophie. Du musst Anthroposoph werden, sonst wirst du nicht glücklich. Na, das war eine Katastrophe. Das war eine Katastrophe, wenn man ihn zwingen wollte. Das ist gegen jeden Impuls. Ich kann es nur, schau, ich zeige es dir. Ich versuche es dir zu schenken, ob du das Geschenk annimmst oder nicht. Das muss ich dir freilassen. Man tut niemand was Gutes, wenn man es ihm aufzwingt. Sozusagen jemand zu seinem Glück zwingen will. Das ist das Schlimmste, was man tun kann heute im Grunde.
Man kann es nur anbieten.
Man kann es nur anbieten. Und da muss man sich verdammt also an erinnern reißen.
Den anderen lassen, aber das annehmen, ob der Funke so stark war, diese Begeisterung,
ja.
dass der andere es von seinem Wesen her auch den Funken erkennt, der einen bereichert.
So ist es. Und das muss aber auch so weit gehen, dass die Art, wie ich es anbiete, nicht so ist, dass in der sozusagen untergründig so eine Art Überredung drinnen ist. Also das heißt, wo ich den anderen emotional so packt, dass er sagt, ich bin begeistert davon. Dann nehme ich ihm auch die Freiheit. Er muss die Freiheit haben, es selber wirklich ganz bewusst zu entscheiden. Ganz bewusst. Mhm. Nicht einfach so unter Anführungszeichen in Begeisterung mitschwimmen, da wird es auch schon gefährlich. Da wird es dann sehr sektiererisch. Nicht? Die meisten Sekten arbeiten genau mit dem, dass einfach so eine Euphorie erzeugen, so eine Stimmung erzeugen, wie großartig das ist. Vielleicht wirklich die das vortragen oder vorbringen, glauben selber auch daran, sonst würde das auch nicht funktionieren. Man darf sich nicht vorstellen, das sind also die Bösen oben, die sitzen und sie denken, ich glaube eh nicht an das, aber wir holen halt Leute. So ist es ja gar nicht. Die meisten sind ja selber davon zutiefst überzeugt. Aber es ist eben dann kein gesunder Impuls, wenn sie mit dieser Fanatisierung, mit dieser Euphorisierung arbeiten, sowohl für sich selber als erst recht für die Neuen, die sie also anziehen wollen. Dann wird das ganz gefährlich. Das ist haarscharf. Also das ist so eine Klippe, wo man unheimlich aufpassen muss, dass die eigene Begeisterung, die man zu Recht hat für die Sache und auch haben soll, dass die nicht so eine Art Suggestivum wird für die Zuhörer oder für die man anspricht. Sondern ich muss ihm immer die Möglichkeit geben, aber schau das in Ruhe an. Ich zeige dir das, ich versuche dir Zusammenhänge zu zeigen, aber entscheide selbst. Die Ruhe muss man haben.
So.
Ja, das ist der Griff, der Rosenkreuz hat.
Und hat auch gleich erkannt, dass diese Symbole wichtig sind, sonst hätte es sich nicht auf ein Gut
gegeben. Ja, ja, genau.
Diese Weisheit
hat er. Die hat er gehabt, richtig.
Die wurden dann erkannt.
Also die wurden erkannt. Die wurden erkannt.
Sind ja auch die Menschen selber so verschieden. Wenn ich jetzt an unsere Szene denke, die wir wieder bald spielen werden,
ja.
Wir sprechen vom selben, die Erkenntnis der Reinkarnation.
Ja.
Und Kapesius und Stade sind beide so haarscharf dran. Beschäftigen sich damit.
Richtig.
Aber dann ist der Moment, wo man es jetzt erkennen könnte, das für wahr ansehen kann. Und der eine eben eher springt in die Euphorie hinein und der andere vergeht neben ihm melancholisch.
Ja.
Wo sie gar
ja, ja, ja. Dinge reden. Absolut.
Gute Freunde sind und sich sehr gut kennen und verstehen.
Ja, absolut.
Verstehen und lieben eigentlich.
Ja.
Aber trotzdem geht's. Interpretiert jeder doch aus seinem Ich heraus wieder anders.
Muss er, weil jeder hat einen eigenen Schicksalsweg, der viele Inkarnationen schon.
Wann spielt es
wir spielen jetzt in drei Wochen. Am
17. Das zweite müsste er
jetzt haben. Diese Reinkarnations.
Ja,
am 17.
drüben um 16 Uhr, das zweite Drama.
Also es fällt uns nur ein, dass zwei Menschen
selben
sprechen.
Absolut.
Und da kann der einen anderen, sie versuchen sich eh zu überzeugen gegenseitig.
Absolut.
Aber es geht nicht, weil jeder anders ist.
Ja, ja, na, weil aus dem Grund heraus kann ja der andere das Geschenk auch nur dann in Wahrheit annehmen, wenn er es als Anregung nimmt und selber weiter etwas damit tut. Also man kann es nicht nehmen als ich kriege jetzt das fertige Paket. Dann funktioniert es im besten Fall nicht, dann ist es noch gut. Im schlechtesten Fall ist es ein totales Gift, weil es dann seine eigenen geistig-schöpferischen Kräfte zerstört. Also das heißt, ich muss es als Anregung nehmen können und mache es vielleicht völlig anders. Der mir den Impuls gegeben hat, der kennt den vielleicht zunächst einmal gar nicht wieder, bis er dann genauer schaut und sagt, ja fix einmal, aber eigentlich ist es eh das, aber völlig anders, weil der ein anderes Schicksal hat und was anderes braucht.
Die beiden lösen das dann eh ganz gut, weil das Schlusswort ist ja dann, wir werden uns näher finden.
Ja.
Ja, also
ja.
Die Annäherung
ja,
ist beschrieben, ist, aber nicht die Gleichschrift.
Nein.
Aber mir ist zudem schon die ganze Zeit dieses Christuswort in der Seele. Eines verlange ich von euch, dass ihr dem ringenden Werdewesen eures Menschen, eures Mitmenschen Raum gibt.
Mhm. Also, Raum. Absolut. Absolut, also das Christliche ist immer dieses den Freiraum geben. Das heißt, auch in dem der Christus uns mit seiner Kraft beschenkt, also mit dieser makrokosmischen Ich-Kraft beschenkt, wenn man so will, beschenkt er uns eben in dem Sinn, dass er uns diesen Freiraum auch gibt. Nur dadurch kann es unser Impuls dann sein. Also es ist nie so, der Christus wirkt halt durch uns und der macht es und wir schauen halt bestenfalls zu. Er riskiert sogar, dass es eben nicht passiert, wenn wir den Impuls nicht aufgreifen und nicht unseres dazu tun.
Du sprichst ja schon die ganze Zeit vom Freiraum, das Schöpferische, aus dem das Schöpferische kommt.
Genau.
Ja.
Genau. Genau. Ja, und es ist auch nicht zufällig, dass das bei den Kabbalisten eben auch dieser Gedanke vorkommt und zwar in diesen kabbalistischen Lehren, die aber erst auch zur Zeit gekommen sind, als das Christentum bereits da war und was ziemliche Verbindungen gibt. Also die jüdische Kabbala, es gibt ja auch die christliche Kabbala und die sind sehr stark im Austausch gestanden, in Wahrheit geistig. Und Bei vielen dieser kabbalistischen Lehren steckt in Wahrheit sehr viel Christliches auch drinnen. Und eben gerade dieser Gedanke, dieses Ein Sof, das die Quelle ist. Also da gibt es den Sephirotbaum mit den 10 Sephirot, das haben wir irgendwann einmal vor vielen, vielen Jahren besprochen. Und darüber gibt es dieses sogenannte Ein Sof. Oder genauer gesprochen ist es sogar dreigliedrig. Es ist das Ein, das Nichts, das Ein-Sof, das Nicht-Seiende und es gibt das Ein-Sof-Ohr, das Nicht-Seiende oder unbegrenzte Licht. Das sind drei Stufen, die Trinität eigentlich. Und dort ist die eigentliche Quelle. Das kommt sozusagen im alten Hebräischen noch nicht vor. Aber zu dem Zeitpunkt, wo das bereits mit dem Christentum in Verbindung war, hat sich das also immer mehr herausgebildet. Also dort ist auch dieser Gedanke. Und dort entsteht dann ganz folgerichtig im Hebräischen der Gedanke des Zimzum. Ich habe das bei der Tagung kurz angesprochen. Die Schöpfung entsteht dadurch, schon so wie es da in der Bibel, wie wir es heute gelesen haben, geschildert wird, dass Gott in der Unendlichkeit oder im Nichts, wie immer man es nennen will, es ist das Gleiche, einen Freiraum schafft, in dem die Schöpfung sich entwickeln kann. Und Freiraum heißt ein Raum, der von Gott freigegeben wird. Das heißt, wo sich was Eigenständiges letztlich dann entwickeln kann. Es kommt zunächst der Impuls von außen, um da mal eine Starthilfe sozusagen zu geben, aber von Haus aus ist das Ziel, da ist ein Raum, der frei ist, wo sich etwas frei entfalten kann. Und das ist das Neue, das ist der Zukunftsimpuls. Das ist das, was mit dem Menschen eigentlich gemeint ist. Und was eben beispielsweise die Elohim, die nicht aus sich heraus haben. Daher kann keiner der Elohim alleine den Menschen schaffen. Und wenn man es noch genauer betrachtet, sie können ihn nicht einmal zu sieben, könnten sie ihn nicht schaffen, wenn nicht das Wort, der Christus, durch sie wirken würde. Daher ist immer wieder, und die Elohim sprachen. Wenn es heißt, die Elohim sprachen, heißt es in Wahrheit, der Christus spricht durch sie.
7 plus 1 oder 6 plus 1 und er ist einer von ihnen.
Nein, er steht darüber eigentlich. So, er steht darüber, er steht weit darüber. Es ist nur so, dass einer der sieben dann, der Jahwe, könnte man sagen, der wird der Sprecher der sieben. Also der ist der dann wirklich spricht, sozusagen.
Der Chorführer.
Der Chorführer, ja genau, der Chorführer. Der führt den Chor. Und wodurch dann später sogar eine gewisse Opposition entsteht zwischen Jahwe und den anderen Elohim. Das kommt dann auch noch dazu.
Ist dann Christus eigentlich nicht, also mehr ein Klangwesen als ein Lichtwesen?
Ja, also das hängt damit zusammen, dass auf der Ebene das vor allem durch Inspiration wirkt. Und das ist natürlich die höhere Ebene als die imaginative Ebene. Also das heißt, die Elohim sind inspiriert durch den Christus. So könnte man es sagen. Und das ist die nächste Steigerung, die Inkarnation des Christus auf Erden in dem Leib des Jesus von Nazareth. Wenn ich das jetzt vergleiche mit da, die Elohim sind inspiriert durch den Christus. Die nächste Steigerung ist, dass er sich inkarniert, das heißt vollständig anwesend ist da drinnen. Und das könnte man vergleichen mit dem Erkenntnisgrad der Intuition, des Darinnenseins eben. Das ist ein schwieriger Gedanke jetzt.
Erst ist die Inspiration, dann die Intuition.
Nein, erst ist die Imagination.
Also, ja, erste Stufe ist die Imagination, dann kommt die Inspiration und dann die Intuition. Wobei bitte ja nicht verwechseln mit dem, was man so als Bauchgefühl heute bezeichnet. Das ist viel zu wenig. Also Intuition ist das bewusste Eintauchen in eine geistige Wesenheit und sie von innen erleben, das heißt, sie werden. Im Moment der Intuition, wenn ich eine geistige Wesenheit intuitiv erkenne, dann bin ich in diesem Moment diese Wesenheit.
Sie kann durch mich sprechen eigentlich oder einen Ausdruck finden.
Ja, aber es ist noch mehr, ich bin sie. Ich bin sie in diesem Moment. Zumindest in diesem Moment. Das heißt, wenn ich eine Intuition durch den Christus bekomme, dann bin ich der Christus in diesem einen Moment. Das heißt nicht, dass ich durchgehend bin, sozusagen. Aber dann gibt es keine Trennung. Weil im höchsten Geistigen gibt es diese Trennung nicht. Weil im wirklich Geistigen, in diesem Nichts, und dort ist die Trinität drinnen, dort ist der Christus, hat seinen Ursprung dort. Da gibt es keine Trennung. Da gibt es nicht du, da, dort. Auch die Trinität ist etwas, was eigentlich erst durchscheint durch das, erst wenn es heraustritt in einer gewissen Weise. Wenn ich sage, in dem Nichts wäre die Trinität drinnen, ist das eigentlich falsch ausgedrückt. Das lässt sich halt oft nicht anders ausdrücken, weil wir sehen es beim Dante, da ist auch im Empyreum dann dort eigentlich die Trinität zu finden. Oder bei den Hebräern ist in dem Ein-Sof, das sie gliedert, Ein-Sof-All. Aber eigentlich ist das nur von außen betrachtet. Da erscheint es dann so, dass es in drei Facetten erscheint. Seiner eigentlichen Wesenheit nach gibt es diese Trennung dort nicht. Daher ist es wirklich eine, nicht nur eine Dreifaltigkeit, sondern auch eine Dreieinigkeit zugleich.
Mhm. Also die Inkarnation hat sich erstmal selbst erlebt. Selbst?
Ja.
Weil er braucht ja einen Abstand, eigentlich nur zur geistigen Welt, eine totale Trennung.
Ja.
Um eigentlich zu sich zu kommen.
So ist es, ja. So ist es.
Hat er ja dann Unterstützung mit 12 dann bekommen?
Naja, da ist es noch nicht wirklich der Christus, der drinnen ist, da ist es nur zunächst einmal mit 12 dieses Zarathustra-Ich, das in den anderen überwechselt. Weil das Christus-Ich kommt erst mit der Jordan-Taufe. Erst mit dem, also mit Johannes dem Täufer, wo er da getauft wird, wo die Taube, wo das Bild halt mit der Taube, also der Heilige Geist, das ist der Moment, wo wirklich das Christus-Ich jetzt diesen Leib bezieht. Den Leib des Jesus von Nazareth, der die Leibeshüllen des nathanischen Jesus hat, aber in dem das Ich des Zarathustra bis zum 30. Lebensjahr drinnen lebt und dann Platz macht in gewisser Weise für das Christus-Ich, das hereinkommt. Weil tatsächlich geht dann das Zarathustra-Ich heraus. Das heißt, es geht den Weg in die geistige Welt, ohne in einer üblichen Form zu sterben. Normal passiert das nur, wenn man stirbt, dann verlässt man halt die Leibeshüllen. Da ist es ein freiwilliges Verlassen der Leibeshüllen, um dem Christus den Raum zu geben. Aber dann ist es das Christus-Ich, das da kommt. Man könnte sagen, er inkarniert sich in diesem Moment, der Christus. Oder beginnt sich ab diesem Moment zu inkarnieren, weil eigentlich ist das ein Prozess, der bis zum Kreuzestod fortschreitet. Das ist ein Prozess der fortschreitenden Inkarnation und im Moment des Todes am Kreuz ist die Inkarnation vollendet und zugleich beendet als irdische Inkarnation.
Es ist vollbracht.
Es ist vollbracht.
Drückt sich's aus.
Es ist,
hat sich für ihn geändert. Man kann schon mal von einer eben Wiedergeburt von ihm sprechen, nicht?
Naja.
Von so einem hohen Wesen. Da muss ja doch etwas getan haben, nicht?
Naja, also die Inkarnation des Christus in dieser Form ist eine einmalige.
Ja, schon.
Für den Zarathustra zum Beispiel natürlich nicht, also für den geht es dann weiter. Also
das ist ja schon klar, nicht, aber ja. Was hat sich für jetzt so eine Ruhe?
Naja, es ist der gewaltige Moment, wo in einem einzelnen Menschen einmal der Vorgriff darauf da war, dass wirklich die gesamte schöpferisch-geistige Kraft, die den Kosmos hervorbringt, weil der Christus, wir müssen das immer wieder betonen, der Christus ist eigentlich der, der die Schöpfung tätig hervorbringt. Das ist nicht der Vater Gott. Der Vater Gott ist in der Verborgenheit. Man kann vielleicht sagen, er ist die Substanz im Hintergrund, die das alles trägt, aber der eigentliche Demiurg, der Weltenkünstler, der die Welt da steht es drinnen, Schöpfungswerk, schön, nur bei der Erdenschöpfung. In dem Moment, wo das Wort ertönt durch die Elohim, wo es immer heißt, Vayomer Elohim, Jehior, Vayhior, es sprachen die Elohim, es werde Licht und es ward Licht. Dann spricht der Christus durch sie. Er ist der, der die Schöpfung vollbringt eigentlich, mit der Hilfe der Elohim. Aber er ist der Tätige. Und das haben bereits die Inder gewusst und haben ihn halt genannt Vishwakarman. Und Karman, da hängt das Wort Karma drinnen. Karma hat was zu tun mit tätig sein. Heißt eigentlich nichts anderes als tätig. Karma heißt tätig sein. Plus halt alle Folgen dieser Tätigkeit.
Das ist doch positives und negatives Karma.
Ja, ja, genau. Aber im Grund heißt Karma tätig sein. Mit all den Folgen, die dieses Tätigsein halt hat. Weil zu jeder Tat gehören alle ihre Folgen halt dazu. Ich kann nicht sagen, ich habe halt meinen Hammer da aufgehauen und das war es und leider jetzt ist alles zerbrochen und das geht weiter, das ganze Haus stürzt zusammen und sofort, was geht es mir an? Ich habe nur so gemacht. Oder ich habe auf den Knopf gedrückt, der die Bombe auslöst. Mehr habe ich da nicht gemacht. Nein, alles, was daraus folgt, hängt genauso dran. Über die weitesten Zeiträume hinaus. Das hängt alles dran. Also das heißt, das Tätigsein. Und der Vishwakarman ist der alltätige. Vishwa, im Wort Vishnu steckt es auch drin, ist der alltätige. Der Herr des Karma auch, also der Herr des Tätigen, der Herr der Schöpfung, wenn man so will. Das steckt dahinter. Und diese weltschöpferische Tätigkeit ist jetzt zur Zeitenwende in einem einzigen Menschenleib anwesend. Das ist das Gewaltige. Ich meine, wenn wir sagen, die Christuskraft wirkt durch unser Ich, in unserem Ich, in völliger Freiheit, dann ist es die Christuskraft, die wirkt. Und es ist zugleich unser Ich. Wir sind Christus. In diesem einen Moment, in dieser einen Tat. Und dann sind wir schon wieder die längste Zeit nicht. Nicht, weil wir das nicht durch, nicht jede unserer Taten, die wir setzen, ist wirklich schon so voll durchchristet, sondern es ist vielleicht eine einzige Tat im Leben. Unter Umständen. In einem Moment, wo ich einem Menschen etwas Richtiges tue, wo sich das erfüllt, und dann ist es eigentlich schon wieder nimmer da. Das ist der große Unterschied. In dem Christus, der sich inkarniert hat zur Zeitenwende, ist es in jedem Moment seines Lebens da. Das ist der Unterschied. Das ist der große Unterschied. Bei uns ist es in einzelnen Momenten einmal da. Ist in jedem Moment da, wo wirklich schöpferisch etwas hereinkommt, sei es im Künstlerischen, im Moralischen, im Sozialen, wo auch immer. Ein ganz neuer, weltschöpferischer Impuls, aber im Kleinen halt hereinkommt.
Eine Bereicherung des Menschen.
Ja.
Oder weitergehen,
ja.
Oder dass er
ehrlich ist. Ja, ja. Absolut. Absolut, aber natürlich, wir müssen uns ehrlich sein, das sind seltene Impulse, die kommen. Kein Mensch hält das ununterbrochen durch. 99,9% sind Banalitäten aus der Vergangenheit, vergleichsweise, verglichen damit. Das sind Dinge, die wir in der Routine haben, die wir halt können, die wir machen und die Regeln, die wir brav befolgen und was halt so Usus ist, das macht das meiste aus. Also wir sollten uns nicht erfrechen zu meinen, dass wir jetzt eben die Inkarnation des Christus sind. Ja, es ist eben sogar so weit, und das hat ja Rudolf Steiner auch so deutlich herausgehoben, dass es nur diese eine Inkarnation gibt, wo dieser Impuls vollständig in sich inkarniert in einem physischen Körper. Weil es nur auch zu dieser Zeit, zu dieser Weltenkonstellation sozusagen möglich ist. Das wäre vorher nicht möglich gewesen und später nicht möglich gewesen. Selbst der Christus muss sich an die eigenen Regeln sozusagen halten, weil indem er eine Schöpfung hervorgebracht hat, hat die gewisse Gesetzmäßigkeiten. Und die kann er auch nicht einfach überspringen. Darum sind die Wunder in der Bibel nie das Außerkraftsetzen der Naturgesetze sozusagen. Jetzt just, um zu zeigen, ich bin der liebe Gott, also ich hebe alles auf. Heute machen wir es anders. Der Herr wirkt die geistige Kraft oder namentlich die Christuskraft wirkt nie im, außer Kraftsetzen der Naturgesetze, sondern im Erfüllen der Naturgesetze. So wie auch der Moralgesetze. Ja, darum sagt er, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, sondern es zu erfüllen. Und erfüllt wird es aber erst dadurch, dass es jetzt in jedem Moment, wo ich es befolge, aus eigenem befolge und weiterführe, in Wahrheit. Das heißt, nicht die 10 Gebote sind wurscht, ist Vergangenheit, ist Altes Testament, sondern ich kann sie überhaupt erst richtig machen, wenn ich ihren Sinn jetzt schöpferisch erfülle, auf meine individuelle Art. Weil in den Geboten steht ja gar nicht so genau drin, was tue ich denn jetzt in dem konkreten Moment. Wie tue ich denn das? Sie sind im Alten Testament ja vor allem als Verbote.
Genau, es gibt ja kaum Gebote.
Es gibt ja, das ist ein bisschen schwierig, weil da hätte man ein Kompendium und das kennt keiner lesen.
Aber es sind nicht 10 Gebote.
Ja, es sind alles. Aber es sind eigentlich 10 Verbote, ja, im Großen und Ganzen.
Betrügen, das soll es nicht lügen. Ja. Ja. Das ist ganz ein paar sind auch positiv formuliert.
Ja.
Du sollst Vater und Mutter ehren.
Genau.
Das heißt, du sollst Vater und Mutter genau. nicht
Ja, genau. Aber in der Regel sind es Verbote, weil du das Konkrete gar nicht gesetzlich festlegen kannst. Auch es ist ja selbst in den Gesetzestexten, im Großen und Ganzen, also auch in den äußeren Gesetzestexten, das meiste, was verboten ist. Also es werden Grenzen gesetzt, jedenfalls für das, was erlaubt ist. Weil sonst müsste das Gesetz genau vorschreiben, was du zu tun hast in jedem Moment. Das ist das Gegenteil von Freiheit. Also schon im geistigen Gesetz, im Moralgesetz kann nicht vorkommen, dass dir genau vorgeschrieben ist, was du in jeder Sekunde tun darfst. Das ist das Gegenteil von Moral. Das haben wir bei den Tieren irgendwo. Die Tiere haben feste Regeln, nach denen das abläuft. Das Tier kann nicht entscheiden. Nein, eigentlich will das Mauserl nicht fressen. Das ist unethisch. Wenn die Katze einen Hunger hat, wird sie es halt fressen oder spielen damit oder sonst was. Und wenn es satt und zufrieden ist, nimmt sie es gar nicht zur Kenntnis, die Maus. Aber die Katze wird nicht entscheiden, nein, ich habe beschlossen, vegetarische Katze zu sein. Aus ethischen Gründen. Der Mensch kann das. Also, das heißt, für uns wird auch wieder ein Gestaltungsfreiraum eröffnet.
Beim Seminar hast du ja sehr schön gesagt, jeder schöpferische Impuls bringt auch seine eigenen Gesetzmäßigkeiten
mit. Ja.
Er schafft sie sogar neue Gesetzmäßigkeiten.
Er schafft sogar neue Gesetzmäßigkeiten, ganz richtig. Daher auch die Naturgesetze bis in das Große hineingeht. Das waren nicht immer so und werden nicht immer so bleiben. Sie ändern sich. Aber nicht jetzt sprunghaft in dem Sinn, dass sie über den Haufen geworfen werden und zwecks Bezeugung, dass Gott existiert, dass außer Kraft gesetzt werden, sondern sie verwandeln sich, sie ändern sich, sie machen eine Evolution durch. Und haben sie in der Vergangenheit auch durchgemacht. Also wenn ich nur zurückschaue, auf dem alten Mond zum Beispiel, also der Vorgängerinkarnation unserer Erde, gab es Naturgesetze in der Form noch nicht. Das war alles noch viel ungeordneter. Also eine Physik hätte man dort nicht betreiben können in unserem Sinn. Da werden die Grasbirnen aufgestiegen, weil es alle Augenblick anders funktioniert. Also nicht diese gewisse Ordnung. Diese Ordnung ist halt dann eine gewisse Disziplin, kann man geradezu sagen, die sich entwickelt hat. Also Regeln, an die sich die geistige Welt selber hält, weil sie sich selber hervorgebracht hat. Und von dem natürlich empfindlich auch das Geschehen im ganzen Kosmos abhängt. Heute muss man das ja auch sehen, wenn jetzt mal plötzlich die Naturgesetze gravierend ändern würde oder selbst nur in Kleinigkeiten, aber zu rasch ändern würde, dann könnte der ganze Kosmos nicht mehr existieren. Das ist nicht nur so, dass dann ein kleiner Haris das Ganze gibt, sondern es ist das Ganze würde zusammenstürzen. Also man kann nicht eine Kleinigkeit, die Naturgesetze sind so austariert, dass kleinste Abweichungen davon gewaltigste Auswirkungen haben. Also die Auswirkungen werden so stark, dass der ganze Kosmos im Grund zusammenstürzt.
Schmetterlingseffekt, oder? Wie heißt
das? Ja,
sowas?
Ja, noch schlimmer sogar. Also noch schlimmer, weil Schmetterlingseffekt heißt, es wird zwar alles ins Chaos gestürzt, aber da wird wirklich, das würde die Welt praktisch ins Nichts gestürzt werden. Also die meisten Dinge, die es heute gibt in unserer Welt, würden aufhören zu existieren. Schon allein nicht, dass es die Stoffe gibt, aus denen sowas wie die Erde gebaut werden kann, aus denen sowas wie die Sternatmosphären existieren. Das ist so fein abgestimmt, eine kleine Änderung, und das gibt es alles nicht. Dann gibt es vielleicht Energie im Kosmos, ein bisschen Strahlung vielleicht, Ende. Keine Möglichkeit, dass sich Sonnen bilden, keine Möglichkeit, dass sich Planetensysteme bilden, wo wir eben gedeihen könnten, oder die Pflanzen und die Tiere und so weiter. Winzigste Änderungen, das funktioniert nicht mehr. Das wird ja so teilweise stark gerätselt, dass die Naturkonstanten genau so sind, dass das möglich ist. Ein bisschen daneben und die Welt wäre höchst einfach und simpel, aber auch ziemlich öde. Also würde keine Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Das ist unheimlich, man nennt das anthropische Prinzip in der Naturwissenschaft. Anthropos, der Mensch. Weil es ist eigentlich so unglaublich, dass es Naturgesetze gibt, die so sind, dass der Mensch existieren kann. Und grübeln kann darüber, wieso gibt es mich eigentlich? Wieso gibt es uns? Das ist so unwahrscheinlich. Es gäbe Milliarden andere Möglichkeiten, dass ein Kosmos existieren könnte, aber halt völlig eintönig wäre. Wäre halt ein Raum von mir was erfüllt mit ein bisschen Strahlung, Ende. Das wäre viel wahrscheinlicher. Dass das so was gibt, wo wir möglich sind, ist im Grunde völlig unwahrscheinlich. Und kleinste Änderungen wirken sich gravierend aus. Und das heißt, wenn sich solche Naturgesetze im Laufe der Zeit entwickeln, sprich verändern, dann kann man das nicht so blind einfach irgendwie machen, sondern das ist ein sehr, sehr sanfter, sehr vorsichtiger Prozess, in dem sich das entwickeln kann. Und in dieser Art gibt es es eben wirklich erst seit unserer Erdenschöpfung, von der hier in der Genesis berichtet wird. Der Kosmos davor, eben dieser sogenannte alte Mond, hatte das in dieser Art noch nicht. Daher war zumindest also bis ins Physische hinein so eine Welt wie diese nicht möglich.
Welche Schöpfung beschreibt diese Schöpfungsgeschichte?
Naja, nur unseren Erden, nur die, den nur Erden.
Mit,
ja, ja, genau. Natürlich mit allem, was da rundherum dazugehört. Aber
schon den Beginn der Erde.
Ja.
Nicht erst später.
Schon? Ja, kann man unterschiedlich sehen. Es gibt also in dem Zyklus, wo Rudolf Steiner über die Schöpfungsgeschichte schreibt, sagt er sehr wichtig, weil das ist ein möglicher Aspekt, es zu betrachten, dass die Schilderung hier im Wesentlichen, er drückt sie eh sehr genau aus, dort beginnt, wo sich während unserer Erdentwicklung, also während dieses Erdkosmos, die Erde und die Sonne voneinander zu trennen beginnt. Also die Erde, die noch den Mond in sich hat, sich von der Sonne trennt. Das ist in etwa das, was da geschildert wird. Also, was am Anfang steht mit diesem Brishit bara Elohim et hashamayim v'etha, also im Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde. Das ist ein Bild in gewisser Weise dafür, wo Erde und Sonne voneinander geschieden werden. Aber wenn man jetzt genauer schaut, steckt sehr viel mehr bereits in dem Wort Bereshit drinnen. Wenn ich den Anfang mit diesem Buh nehme beim Bereshit, wo dieser Freiraum geschaffen wird, in dem jetzt die Erdenschöpfung, der Erdenkosmos, das heißt die Erde mit allem, was dazugehört, rundherum, Sonne, Planeten und so weiter, geschaffen wird, dann ist das tatsächlich der Anfang, wo aus dem rein Geistigen heraus, aus dem Pralaya, wie es so schön heißt, im theosophischen Ausdruck, jetzt die Erdenwelt langsam heraus entsteht. Vom alten Mond ist in dieses Pralaya gegangen, jetzt kommt sie neu heraus. Und der Anfang, der steckt in dem Wort Bereshit drinnen. Und dann stimmt es schon, dass das Nächste, was geschildert wird, hängt schon sehr wesentlich damit zusammen, dass jetzt Erde und Sonne voneinander getrennt werden. Also da setzt dann die eigentliche, konkretere Schilderung ein, aber in dem Wort Bereshit, von mir aus ein bisschen noch in dem Wort Bara, steckt noch ganz der Anfang der Erdentwicklung des Erdenkosmos auch drinnen.
Die Phasen werden wiederholt, nicht nach dem Bara.
Genau. Genau. Und daher, es ist sehr viel Wiederholung noch drinnen, bis zu dem nämlich, bevor die Elohim zu sprechen beginnen. Also das heißt, das Neue, was jetzt wirklich passiert, passiert erst dann, indem der Christus durch die Gemeinschaft der Elohim spricht. Alles, was vorher ist, Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashemayim und so weiter. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis über dem Antlitz der Tiefe. Und der Geist der Elohim schwebte über den Wassern. Bis daher ist es nur das, was herauskommt aus der Vergangenheit. Also sie holen das, was vom alten Mond vergeistigt wurde, durchs Pralaya durchgegangen ist, holen sie jetzt wieder hervor. Das wird bis daher geschildert. Und jetzt kommt der Christusimpuls durch, Vayomar Elohim, Yehi Or, Vayehi Or. Und es sprachen die Elohim, man könnte jetzt genauer sagen, und es sprach der Christus durch die Gemeinschaft der Elohim, es werde Licht. Und es ward Licht. Und das ist jetzt schon dasselbe Licht, von dem auch im Johannesevangelium gesprochen wird, das im Prolog des Johannesevangeliums. Also das Christuslicht. Ja? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe geschaffen und ohne dasselbe ist nichts geschaffen, was geschaffen ist und so weiter. Und der Christus war das Licht der Welt und die Menschen haben es nicht begriffen. Und das Licht schien in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet. Da steht es schon. Auf das bezieht sich das.
Es klingt so uranfänglich, ist aber eigentlich schon die vierte Schöpfung, die es gibt, oder?
Genau.
Der Saturn wurde auch mal, ich weiß nicht, ob das ähnlich war, aber sagen wir mal, das war ähnlich.
Ja.
Also irgendwie auch so ein Prozess, ein göttlicher. Und dann gab es einen Sonnenschöpfungsprozess und immer Pralaya dazwischen. Und dann gab es den Mondschöpfungsprozess.
Genau. Und da kommen wir jetzt. Wir steigen da erst ein, richtig.
Aber es wurde alles veranlagt schon, ne?
Geistig nehmen wird vieles mitgenommen.
Ja, ja, absolut.
In diese absolut. Inkarnationen.
Absolut.
Planeten.
Absolut. Und die Erde ist halt der Punkt, wo auch zwei Dinge zusammengeführt werden. Erstens die hohe geistige Seite, weil zum Beispiel auf dem alten Saturn wird schon der Geistesmensch das Höchste, was wir erreichen können. Also das heißt, das vergeistigte Physische, das vollkommen unter der Ich-Herrschaft ist, wird dort bereits veranlagt. Nur ist es noch nicht, gehört es uns noch nicht. Es ist als Prinzip sozusagen irgendwie da und wartet erst darauf, individualisiert zu werden. Auf der alten Sonne werden die Lebenskräfte als Lebensgeist veranlagt. Aber er gehört noch nicht uns. Das heißt, wir können ihn noch nicht handhaben. Und auf dem Mond halt dann das Geist selbst, also das vergeistigte Astralische, das aber zunächst auch noch nicht uns gehört. das Geist selbst, unser höheres Ich ist da drinnen, kann man auch sagen. Aber zunächst verfügen wir darüber noch nicht. Das ist erst jetzt auf der Erdenwelt beginnt es möglich zu sein. Das heißt, jetzt können wir anfangen. Jetzt sind die zwei Bereiche zusammengekommen, weil nach unten ist das Physische entstanden, das Ätherische, das Astralische. In der Reihenfolge interessanterweise, weil es fängt das Physische am alten Saturn an. Allerdings nur als Wärme. Es kommt auf der alten Sonne dazu das Ätherische und auf der physischen Ebene kommt das Luftelement dazu, also sowas Gasartiges, wenn man so will. Halt trotzdem ganz anders als heute, aber weil es nicht diese Naturgesetze damals hatte, die es heute hat. Also daher war es viel chaotischer, bildlich gesprochen. Auf dem alten Mond kommt das Astralische dazu und auf der physischen Ebene das flüssige, strömende Element. Also das heißt, man muss sich den alten Mond als eine sehr, sehr stark bewegliche Sache vorstellen. Also Flüssigkeit im Grunde, der ist fließend, zähfließend von mir aus, aber da gibt es keine festen Formen, bis ins Kleinste hinein nicht. Es gibt nichts Kristallines. Man muss sich vorstellen, alles fließt durcheinander. Man darf sich nicht, auch selbst wenn so Schilderungen da sind, wie diese Wesen auf dem alten Mond ausgeschaut haben, es sind Bilder, aber man muss sich eigentlich vorstellen, das ist wie Wasser, in dem Wasserströmungen sind und Wirbel drinnen sind und diese Wirbel sind halt diese Lebewesen. Und das hat keine feste Begrenzung. Es hat schon gar nicht irgendein Knochengerüst drinnen, das das stabilisiert, sondern es ist eine fließende Form, die eine bestimmte eigenartige Gestalt halt annimmt, aber trotzdem nicht einfach so was ist wie heute, so ein abgegrenzter Gegenstand. Es ist eher wie, weiß ich nicht, man kann es vergleichen mit einem Tornado oder was, wenn sich der bildet. Der schaut auch recht massiv aus und trotzdem ist er ein Wirbel, der entsteht und wieder vergeht und verschwindet.
Es ist ein Kräftewesen.
Ist ein Kräftewesen, eigentlich.
Wenn es tätig ist, hat es Form, und wenn es nicht mehr tätig ist, dann...
Genau.
Ja. Er nimmt höchstens Materie mit, aber er ist nicht die Materie.
Ja, ne? Genau. Ja. Genau. Während bei uns im Erdendasein bis zu einem gewissen Grad es eben wirklich bis zu dem festen Erstarken dann hinuntergeht, bis zum Kristallgitter. Und auch in unseren physischen Leib, das eben eingebaut ist irgendwo, bis hinein ins Knochensystem und so weiter, ist Mineralisches drinnen. Nur dieses Mineralische, das die Fähigkeit zu kristallisieren hat, das ist jetzt bis zu einem gewissen Grad wirklich fest da. Nur bis zu einem sehr gewissen Grad, weil wir wissen, alles Lebendige ist ein Stoffwechselwesen. Alle Lebewesen sind Stoffwechsellebewesen, also in Wahrheit fließt ununterbrochen der Stoff durch uns durch. Mit jedem Atemzug. Wir nehmen was auf und geben was ab und es fließt durch. Und mit jedem Essen, das wir zu uns nehmen, nehmen wir was auf und es fließt was ab. Also, und die Haut schubt sie ab und so weiter.
Und auch jeder Gedanke macht was aus.
Genau. Macht, formt daran dann drinnen. Das heißt, dieser Wirbel, der ist auf dem alten Mond noch, war es halt heute ein bisschen stabiler geworden und stabilisiert durch die Kristalle vor allem, die drinnen sind, also das Mineralische, aber trotzdem ist er immer noch in Bewegung und verändert sich und tatsächlich mit jedem Atemzug verändert sich was, mit jedem Gedanken verändert sich was, mit jeder Emotion verändert sich was drinnen und dadurch ändert sich es halt leicht, er kriegt eine andere Gestalt irgendwo. Ein bisschen eine andere Gestalt. Aber eben, dass dieses Mineralische möglich wurde, dazu mussten diese vier Entwicklungsstadien durchgehen. Und jetzt der rosenkreuzerische Weg, der hier beschrieben wird, heißt eben, Und das müssen wir jetzt aber bis in die Vergeistigung mitnehmen, die Früchte, die man daraus gewonnen hat. Bis in dieses Mineralische hinein. Diese Festigkeit zu kriegen, Wesen zu sein, die eigentlich eigenständig sind, frei sind daher. Das geht nur dadurch, dass wir uns jetzt bis zum Mineralischen hinunterbegeben haben und das Mineralische uns eingelagert haben. Daher besteht diese geheimnisvolle Beziehung zwischen dem Ich und dem physischen Leib. Das ist die stärkste Beziehung, die es gibt. Wir hätten das Ich-Bewusstsein nicht, wenn wir nicht den physischen Leib hätten. Physisch ist nicht unbedingt das gleiche wie stofflich, aber es heißt, dass diese, vor allem diese kristallbildenden Kräfte drinnen sind. Kristall. Kristall hängt mit dem Ich zusammen. Es ist das Spiegelbild davon. Wirkt sich aus bis eben in die Stoffe hinein, in die chemischen Stoffe. Alles Leben, alles irdische Leben und insbesondere das menschliche Leben basiert auf dem Kohlenstoff. Der Kohlenstoff ist der Stein der Weisen, das Wunder aller Wunder, weil das unbegrenzt Formen annehmen kann. Kein anderer chemischer Stoff kann das. Der Kohlenstoff ist der einzige in der Welt, der das kann. Von den ganzen 92 chemischen Elementen, die es in der Natur gibt, das ist der einzige, der eine unbegrenzte Vielfalt an chemischen Verbindungen bilden kann, die das Leben ermöglichen auf Erden, die letztlich eine Inkarnation des Ich ermöglichen. Es geht halt stufenweise. Zuerst ist einmal nur das Leben drin, dann ist halt die Pflanzenwelt. Das ist der erste Schritt. Da müsste noch nicht so unbedingt das Mineralische dabei sein, wären halt die Pflanzen anders, aber das wäre noch nicht so wichtig. Dann kommt als nächstes das Astralische dazu, da ist das Mineralische auch noch nicht das Entscheidende. Und wenn aber jetzt das Ich sich inkarnieren soll, dann muss auch bis ins Mineralische hinein das kommen. Und der Kohlenstoff gibt die Grundbasis dafür, diese Inkarnation zu ermöglichen, weil der Kohlenstoff, was ist denn ein reiner Kohlenstoff? In einer Form Kohle, Graphit von mir aus, also ganz was Weiches, und Diamant auf der anderen Seite. Und Diamant ist im Wesentlichen das härteste Mineral, was es gibt.
Warum ist das so leicht? Also wirklich, oder ist das schwer?
Oder? Naja, so schwer ist er gar nicht. Das ist... Es hängt vom Kristallgitter, also es hängt mit dem Kristallgitter zusammen. Der Graphit hat sehr starke Beziehung noch zu dem Mondenhaften. Dieses Weiche hängt zusammen, er bildet Flächen eigentlich, die aneinander vorbeigleiten. Darum kann man mit dem Graphit so schön zeichnen. Weil er bildet kein dreidimensionales Kristallgitter, sondern nur ein zweidimensionales. Das ist was Mondenhaftes. Und der Diamant bildet aber ein dreidimensionales Gitter. Wunderschön gebaut, die einzelnen Kohlenstoffzentren, Kohlenstoffatome, wenn man so nennen will, wie ein Tetraeder. Nach den Richtungen eines Tetraeders verbindet sich es mit dem nächsten. Und das bis in alle Unendlichkeit sozusagen, theoretisch. Das ist das Diamantgitter. Und jede andere Verbindung, die wir in uns haben, ist ein Ausschnitt aus diesem Diamantgitter im Wesentlichen. Oder hier und da ein bisschen auch vom Graphit. Zwischen den beiden Polen geht das. Man kennt jede chemische Verbindung, die, also biochemische Verbindung, die im Lebendigen vorkommt, vom Prinzip her als ein Mittelding zwischen Graphit und Diamant. Es muss im ausgewogenen Gleichgewicht sein. Dann entsteht eine stoffliche Struktur, in der sich ein Ich inkarnieren kann. Und das Ich braucht dazu vor allem die Diamantstruktur. Aber weil wir nicht nur das Ich haben, sondern auch das Astralische, das Ätherische und so weiter, brauchen wir das andere halt auch dazu. Das heißt, das ist das Graphitelement dann drinnen, das mehr flächig, bewegliche. Aber das Ich und der Diamant sozusagen im Extremfall.
Symbolik 2 eigentlich ist auch wichtig, er hat auch da muss schon zwei Symbole kriegen.
Ja.
Die zwei Symbole hat er es erkannt. Also,
ja.
Also dass man eigentlich immer alleine eines ist nicht
ist
zu wenig.
Richtig,
das ist,
ja.
Wenn man die zwei endlich erst etwas erkennen lassen.
Ja, also, ja, absolut.
Die müssen im Gleichklang sein.
Absolut. Absolut, und es ist zum Beispiel das, ich meine, da müsste man jetzt tief in die Biochemie und in diese Dinge hineingehen, aber diese Graphitstruktur, die eine Seite bildet, die hängt natürlich dann viel mehr mit den Ego-Kräften zusammen, mit dem, was das geistige Licht verdunkelt. Während die Diamantstruktur völlig durchsichtig wird, nicht nur fürs äußere Licht, sondern auch fürs geistige. Also eines verdunkelt, eines lässt durch. Und dass wir so sind, wie wir heute sind, oder so uns inkarnieren können auf Erden, dazu brauchen wir beides. Wir brauchen das Verdunkeln, wir müssen das geistige Licht verdunkeln können, sonst könnte man gar nicht zu uns kommen. Allerdings kommen wir dann letztlich nur zum Ego. Und wir müssen dann auch merken, hoppala, mach die Rollo wieder auf.
Man muss dann das Vaterprinzip erkennen, von wo wir wirklich herkommen. Weil das Vaterklima war ja auch Mose, dass er als Vater erkannt wurde, nicht?
Ja.
Und dass wir das Vaterthema auch in uns haben. Also von diesem Ursprung oder dieses
Vaterthema. Ja, das ist da drin. Also dieses du bist mein Vater, das da, was auch der Christian Rosenkreuz sagt. Das, ja, genau, eben. Eben, das gehört da dazu. Ja, also das ist ein sehr, sehr weites Feld.
Du bist mein Vater, also was man auch immer mit Vater verbindet.
Ja, und um es für heute zumindest abschließend zu sagen, also gerade auch mit diesem Diamant mit dem Kohlenstoff, auch in Form des Diamanten, aber mehr als Kraftprinzip genommen, als dieses Kraftprinzip, das zu erkennen als das Gegenpol eigentlich zum Ich, oder dass das mit der Ich-Kraft zusammenhängt und dass das Ich diese Struktur braucht, um Ich bewusst zu werden, das ist ganz stark das Rosenkreuzer Thema. Und das heißt sozusagen in gewisser Weise die ganze Erde zu diesem Diamanten zu verwandeln, eben nicht nur zum Gold, sondern zum Diamanten zu verwandeln, aber nicht jetzt, darf man sich das zu sehr im äußeren Sinn vorstellen, dass jetzt da im Weltraum so ein riesen Klunker herumfliegt, sondern nein, es geht darum, die ganze Physis so zu ordnen, dass sich das ganze Ich daran spiegeln und sich daran bewusst werden kann. Das ist die Erdenaufgabe auch. Und damit die gesamte geistige Welt zu einem neuen geistigen Bewusstsein kommt. Die Gottheit selbst hätte diese Art des Bewusstseins, das dann möglich sein wird, nicht. Sie hat es erst dadurch, dass diese ganze Schöpfung so sich vollzieht und durch den Menschen, durch das menschliche Ich so weitergeführt wird, dass diese Struktur da ist.
Aber mit Christus jetzt? Meine Frage, was sich der Christus durch die Inkarnation
da leuchtet es auf das erste Mal, das ist richtig. Nur, wir kommen jetzt da natürlich noch in ein sehr weites Feld.
Ja, fast schon.
Weil
ja auch diese Abschiedsreden so schön sind.
Ja.
Christus, nicht, wie er da mit dem Vater spricht.
Ne?
Absolut. Und es ist natürlich ein Brennpunkt der ganzen Weltentwicklung und Brennpunkt nicht nur im räumlichen Sinn, sondern eben auch im zeitlichen Sinn. Das ist aber jetzt das ganz schwierige Thema, dass ja die Zukunft genauso jetzt mitwirkt und in diesem Brennpunkt mitwirkt wie die Vergangenheit. Und das ist halt sowas schwer zu verstehen, das, weil wir haben überhaupt immer das Bild heute, also wir modernen westlichen Menschen, die Zeit ist sowas, was uns davon rennt halt. Das läuft immer weiter da davon und wir kommen nicht nach. In Wahrheit ist Zeit, aber wenn sie schon überhaupt sich bewegt, erstens einmal gehört immer die Gegenbewegung dazu, das, was mir aus der Zukunft entgegenkommt, und real ist eigentlich nur der Augenblick, in dem Zukunft und Vergangenheit zusammenstoßen. Und das Zweite ist, dass es schon nicht wirklich eine Linie ist, sondern dass es, wenn, im Kreis oder in einer Spirale geht. Das kommt auch noch dazu. Und eine Gegenspirale dagegen. Es ist auch wieder nicht zufällig, dass gerade diese Spiralbewegungen und Gegenbewegungen, dass die im Lebendigen eine große Rolle spielen. Wenn ich zum Beispiel nur daran denke, an die berühmte DNS oder DNA, das heißt das Erbmolekül, wenn man so sagt, in dem also zumindest die Materialliste verzeichnet ist, aus der unser Körper gebaut wird, dann hat er genau diese zwei Spiralen, zwei gegenläufige Spiralen. Die sogenannte Doppelhelix. Helix ist nichts anderes als eine Spirale.
Und das haben Sie ja nur designt, oder? Also zum Anschauen.
Ja, natürlich. Natürlich ist
es. Das schaut aus wie eine Leiter, die man einfach verdrehen.
Ja, im Prinzip. Aber ja, natürlich ist das Bild, aber was real dahinter ist, es sind diese gegenläufigen Bewegungen da.
Es sind ja zwei Säulen,
nicht? Ja. Und das hängt in Wahrheit mit den Strömen aus der Vergangenheit und der Zukunft zusammen, die zusammenkommen. Bis in solche Dinge geht das
hinein. Um etwas aufzulösen eigentlich, um etwas Neues zu
tun. Ja, also das heißt, die jetzige Inkarnation mit ihrer genetischen Anlage, das heißt mit der Materialliste, die vererbt wird, ist deswegen so, wie sie jetzt gerade ist, weil eine Strömung aus der Zukunft und eine Strömung aus der Vergangenheit einander begegnen und sich ineinander verschlingen. Darum kommt jetzt die bestimmte genetische Anlage heraus, als Basis. Bis dort hinunter geht es. Das ist die Bedeutung davon.
Und wie kann man etwas auflösen?
Du meinst vom Schicksal her, da vom
von generell von einer Anlage, die man mitbekommen
hat. Ja, naja, so eben der Punkt ist, mit dem ganzen Ding ist ja jetzt noch nicht bestimmt, was man mit den Materialien, die grundsätzlich möglich sind, macht. Daher kann aus einer und derselben genetischen Anlage sehr Unterschiedliches entstehen. Wir haben das irgendwann einmal vor ein, zwei Vorträgen besprochen. Das war doch jetzt so um die Jahrtausendwende, die Gentechnik alles und das Klonen von allen und haben sie Firmen gebildet und darunter waren auch welche. Also wir klonen ihr Haustier, also wenn ihr Katzerl eingeht, wir klonen es und sie kriegen wieder genau dasselbe Katzerl. Ja, genetisch war es genau dasselbe. Ausgeschaut hat es völlig anders. Völlig anders. Völlig anders. Völlig, aber genetisch haargleich identisch. Weil eben, wie das dann wirklich ausschaut, die DNS, das heißt die Erbanlage, nur etwa 2-5% ausmacht. Der Rest wird durch andere Faktoren bestimmt.
So viel.
Puff, so wenig. So wenig. Also das heißt, der Traum, der noch so vor 10, 15 Jahren da war, wenn wir die Gene endlich entschlüsselt haben, kennen wir den Menschen durch und durch, der ist weg.
Also ein Drittel ist Vererbung, ein Drittel, was man selber mitbringt, und ein Drittel ist die Umgebung.
Ja, ja, das stimmt bis zu einem gewissen Grad. Nur der Punkt ist schon, dass bei der Vererbung diese DNS, die Gene, eben nicht alles sind. Ein wesentlich größerer Teil der Vererbung ist die sogenannte epigenetische Vererbung, das heißt, die liegt außerhalb der Gene, außerhalb dieser DNS eben. Und diese epigenetischen Faktoren, da gibt es also interessanteste Zusammenhänge. Zum Beispiel, also wo man überhaupt erst darauf gekommen ist, war das in Finnland, irgendwo im Norden oben, gab es ein Dörfel, da gab es also ziemlich gute Aufzeichnungen über lange Zeit, woran die Menschen gestorben sind und wann und wie, und man konnte es über ganze Familien, über Jahrhunderte verfolgen. Und dann kam man drauf, die Enkel, also vom Großvater zum Enkel, die Enkel sind besonders gesund und vital, wenn die Großväter in ihrer Vorpubertät, also so ums 12. Lebensjahr herum, Hunger gelitten hatten. Dann sind die Enkel ausgesprochen gesund, namentlich was Herz-Kreislauf-System und so weiter betrifft. Zu keinem anderen Zeitpunkt, wenn die mit 30 gefastet haben oder Ding, das ist ganz egal. Aber wenn sie etwa in der Vorpubertät, also das ist so ein Zeitraum, so ein, zwei Jahre vielleicht herum, wenn sie da wirklich Hunger litten, also, und das konnte man nachverfolgen, weil dort auch aufgezeichnet war, wenn es Hungersnöte gab und so weiter, daher konnte man das weiterverfolgen, dann vererbt sich das in gewisser Weise auf die Enkel, hat aber überhaupt nichts mit der DNS zu tun. In der steht es nicht drinnen. Da ist nicht verzeichnet, dass der Hungersnot gehabt hat im 12. Lebensjahr. Sondern das sind epigenetische Faktoren. Also außerhalb der Gene. Sehr viel weiß man darüber heute noch nicht im Detail, wie das alles funktioniert. Ein Teil schon, aber in Wahrheit heute steht bei den Büchern, wo noch vor 10, 15 Jahren stand, wir sind praktisch daran, das vollkommen zu durchschauen, steht heute auf jeder zweiten Seite, wird noch untersucht, wir kennen den Mechanismus noch nicht, wie das funktioniert.
Aber jetzt ist dazu gekommen, das was uns verwirrt.
Ja. Also so schnell ändert sich das in der Wissenschaft. Also
das macht aber auch nur Sinn, wenn dann die Enkel auch wirklich was Gesundes zu essen bekommen nicht. Weil wenn sie nichts Gesundes bekommen oder keine gesunde Umwelt haben, dann werden sie auch nicht gesund.
Natürlich hängt es davon auch ab, das ist eh klar. Aber da ist eine gewisse Disposition da, sagen wir es einmal so. Und natürlich, man denke sich, was das für Auswirkungen hat halt jetzt die heutige Zeit, wo diese Hungersnöte nicht da sind, was das für die Enkel bedeutet. Ich meine jetzt nicht, dass man künstlich eine Hungersnot einführen soll, das funktioniert halt nicht, aber es wird Auswirkungen haben, natürlich wird es Auswirkungen haben.
Das hat ja auch eine Auswirkung, wenn die Geburt eher leicht war, dass man auch eher annimmt, dass alles leicht ist, als wenn man eine schwere Geburt gehabt hat. Sieht man auch bei wenn man nachfragt, wie
was ja, ja.
von einer Geburt, dass da auch eine Prägung da ist.
Ja, es sind also viele Faktoren eben und das heißt, diese Prägung durch die DNS ist nicht das Einzige. Naja, gut, in diesem Sinne sage ich mal für heute danke.
Danke.
Ja. Wir sind zumindest ein bisschen weitergekommen mit dem siebten Tag.
Vater wissen wir das.
Genau. Wir haben nur ein Stückchen vor uns, aber es macht nichts, wir haben ja Zeit.
Das Wort Vater hat ihn das nicht irritiert? Kommt
das
später
dann? Ja, es hat ihn sehr verwundert, ja.
Sehr verwundert.
Nächste.
Ach so, du sagst, du später
kommen. Ja,
so, da gab es ja.